Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dicht am Fisch Podcast. Ich bin wie immer Christoph und ihr habt wie immer viel zu lange auf diese Episode gewartet. Macht aber nichts. Im letzten Jahr sind so viele Episoden vom Podcast erschienen wie noch nie in einem Jahr und deswegen schäme ich mich eigentlich gar nicht und diese Folge, die eigentlich für, ich glaube, Herbst 2025 geplant war, kommt jetzt halt im Januar 2026. Eigentlich habe ich mich mal dazu entschlossen, hier mein Privatleben rauszuhalten und mich auch nicht mehr dafür zu rechtfertigen, warum jetzt hier das irgendwie so lange dauert zur nächsten Episode und so weiter. Aber ich will euch trotzdem mal dran teilhaben lassen. Im Normalfall gehen ja alle von euch oder viele von euch Ende November zur Angelwelt nach Berlin und decken sich da mit den neuesten Nace-Ködern und der neuesten Corona-Variante ein und liegen danach ein, zwei Wochen flach und dann ist alles geregelt. Ich bin aber mehr so Early Adapter und habe mir dann Ende Oktober Corona eingefangen, lag eine Woche flach mit Fieber und Schmerzen. Meine Frau hat parallel irgendwie sich einen fiesen Husten eingefangen, beziehungsweise könnte das auch Corona gewesen sein. Dann hatten meine beiden Kinder das. Parallel dazu gab es noch einen Magen-Darm-Infekt und eine Nebenhöhlenentzündung, die wir auch noch alle bekommen haben. Und jetzt habe ich wirklich 8 Wochen lang Fieber, Schmerzen, Husten und jetzt die letzten 3 Wochen zähflüssige, gelbe Knete aus meinem Kopf gedrückt bis zum geht nicht mehr. Und ich bin wirklich einfach seit 8 Wochen krank und habe mich nicht so gefühlt, dass ich hier moderieren könnte. Meine Stimme hat auch scheiße geklungen. Das war alles Müll. Jetzt ist aber endlich der Tag gekommen. Silvester steht vor der Tür. Heute ist der 30. Dezember. Weihnachten ist durch. Die Kinder und meine Frau sind gerade nicht da. Und ich kann in Ruhe diese Folge hier endlich für euch fertig machen. So, genug gejammert. Jetzt zum heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist nämlich viel, viel fleißiger als ich. Und viel, viel aktiver mit seinem Output als ich. Ich habe mich mit Max Ruder im Harz getroffen. Viele von euch kennen Max bestimmt auch als Teil des Instagram-Accounts Harz Fishing. Den macht er zusammen mit seinem Kumpel Willi. Max ist mittlerweile hauptberuflich in der Angelbranche angekommen und ist extrem aktiv in allen möglichen Feldern von Content Creation über Coachings bis YouTube. Man stolpert überall mal über Max in der deutschen Angelszene. In der Zwischenzeit, zwischen der Aufnahme und jetzt, hat Max sogar noch einen eigenen Podcast angefangen. Wer mehr über den Typen erfahren möchte, der unglaublich viele große Hechte in den Weitwinkel seiner Kamera presst, damit dann total polarisiert und bewusst Reichweite generiert, der sollte sich jetzt mal diese Folge anhören und erfahren, welchen Preis das alles hat, wie viel Zeit das kostet und wie fleißig man sein muss, um freischaffender Angelpenner zu werden. Wie ihr mich kennt, stelle ich nicht nur die angenehmsten Fragen und bohre meistens etwas tiefer als der ein oder andere. Also jetzt viel Spaß bei dieser Episode mit Max Ruder. Hallo Max, herzlich willkommen. Schön, dass wir das geschafft haben nach, glaube ich, einem Jahr versuchen.
Ich glaube, es waren sogar 1,5 Jahre. Ja, ja, vielen lieben Dank, dass ich auf jeden Fall hier sein darf. Ich freue mich sehr und ja, bin gespannt auf die Folge, die wir jetzt hier heute aufnehmen.
Ich auch. Max, wir machen mal deine Vorstellungsrunde relativ kurz, würde ich sagen. Aber ich finde, so die Basics sollten wir einmal klären. Wie alt bist du?
Ich bin 23 Jahre jung.
Wenn du, stimmt, jung, wie jung bist du? Wie lange angelst du schon?
Ich angel seit mal mindestens 20 Jahren.
Und ich nehme es vorweg, bei dir ist es auch der Vater gewesen, der dich, glaube ich, ans Angeln geführt hat.
Richtig,
genau. Ich habe deinen Vater eben kennengelernt, sehr entspannter Typ, total aufgeschlossen.
Ja.
Und wir sind hier im Harz, bei dir zu Hause, wo du aufgewachsen bist.
Richtig.
Und es ist tatsächlich sehr witzig, weil das Gewässer, wo wir gerade gefischt haben zusammen, fußläufig ist von dem Wohnhaus deiner Eltern.
Und das war ein Riesenvorteil früher.
Das glaube ich. Also da wissen wir auf jeden Fall, wie du sozialisiert wurdest beim Angeln. Wie hast du denn da angefangen?
Angefangen beim Angeln tatsächlich ja mit meinem Vater zusammen. Also mein Vater hat hauptsächlich Fliegenfischen gemacht, muss man dazu sagen.
Ein cooler Typ.
Und ja, dementsprechend war das ja für mich, also mit dem Fliegenfischen habe ich natürlich nicht angefangen, sondern ich habe aber auch mit dem Forellenangeln halt auch dementsprechend angefangen. Also mein erster Fisch, an den jedenfalls die Bilder mich erinnern, war, glaube ich, eine Bachforelle, die ich gefangen habe auf Spinner. Und ja, das war halt so das, was man hier im Harz auch als allererstes erlebt. Also im Gegensatz zu vielen anderen nicht mit dem Stippen oder so angefangen, sondern halt direkt mit dem Raubfischangeln mit Forellen.
Ja, wollte gerade sagen, also der Klassiker ist ja eher so ein Rotauge oder eine Blasse oder irgendwas. Das ist doch schon mal stabil. Was fasziniert dich jetzt am Angeln und was hat dich damals am Angeln fasziniert?
Ich glaube, damals war es so, es gab so eine Serie, so die hieß, ich glaube, The Big Fish. Und die habe ich total gerne geguckt als kleiner Junge. Das war so ein Australier, der so durch Australien gereist ist und versucht dann einfach große Fische zu fangen. So Barramundi und Marlin und was da alles so auf der Karte stand. Und ich fand auch diese mögliche Jagd nach einfach all dem, was da so sich unter Wasser befindet, was man ja auch meist gar nicht so visuell wirklich erkennen kann. Mhm. Dieses bisschen Ungewisse, das fand ich einfach mega cool. Also das war, ja, das war bockstark. Das hat mich total gereizt früher. Und heute ist es, würde ich sagen, immer noch ein bisschen, ich sag mal, der gleiche Ansporn. Also ich würde behaupten, ich habe immer auch Lust auf dieses Ungewisse, was da eben passieren kann. Beißt jetzt ein Barsch, beißt eine Forelle, beißt ein Hecht, tralala. Und ich glaube auch, dass es jetzt aber mittlerweile immer mehr und mehr auch diese Faszination ist von Abschalten, draußen sein und das auch einfach wirklich genießen zu können. Das hat man ja früher gar nicht so in der Form gewertschätzt. Und mittlerweile immer mehr und mehr. Also, dass ich einfach draußen bin und mit geilen Leuten unterwegs bin. Ich denke, das spielt für mich auch eine sehr große Rolle beim Angeln heutzutage.
Du angelst ja hauptsächlich im Süßwasser. Mhm. Süßwasser und Salzwasser angelst du ja zwischendurch auch. Kannst du irgendwie sagen, was du lieber machst? Oder?
Ich bin glücklicherweise in der Lage, behaupten zu können, dass mich unser Süßwasser hierzulande voll und ganz befriedigt.
Sehr gut.
Also ich habe bisher noch nicht das Bedürfnis auf irgendwelche krassen Salzwasserräuber, die jetzt hier so mega abgehen. Es macht natürlich super viel Spaß, jetzt mal in Norwegen irgendwie mal einen Dorsch, einen Pollack zu fangen oder sowas. Oder halt auch mal im Mittelmeer, wenn es gut läuft, einen Wolfsbarsch oder wie auch immer. Allerdings habe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Perspektive mit warmem Salzwasser. Habe jetzt noch keinen krassen, kampfstarken Fisch da gedrillt. Und deshalb brauche ich das glücklicherweise bisher auch noch nicht.
Gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, was du am liebsten angelst? Also wie, was und wo angelst du am liebsten?
Wie, was und wo? Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich ein klarer See, am liebsten ein Natursee, in dem ich auf Hecht angeln würde bei einer ordentlichen Windstärke. Das wäre so mein Traumangeltag, den ich mir eigentlich vorstellen würde.
Okay. Wie sind das hier mit diesen Forellen im See, die wir auch eben gefangen haben? Gilt da eigentlich auch Welle bringt Forelle? Also ich bin ja Süßwasserforellenangler, bin ich echt nicht. Also ich bin hier gerade mit meiner Barschrute und meinem Barschtackle aufgelaufen. Weil
aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, genau. Aber ich bin da nicht gerade sehr bewandt. Ist es da auch so, dass man Forellen besser fängt, wenn es ein bisschen
windiger ist? Absolut, 100%, ja. Also Welle bringt Forelle, das gilt immer.
Okay, also ist das wie Biene aussehen. Du fängst ja viele große Fische auch, da kommen wir später nochmal zu. Was ist einfacher zu fangen? Ein großer Zander oder ein großer Hecht?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also für mich auf jeden Fall ganz eindeutig der große Hecht. Liegt aber auch sicherlich auch darin, dass ich persönlich viel mehr an Gewässern fische, wo halt auch Hechte zu erwarten sind. Und ich halt auch wirklich verstanden habe, wie das Hechtangeln funktioniert. Jedenfalls denke ich das, dass ich das verstanden habe. Und viele Angler würden wahrscheinlich behaupten, dass ein großer Zander einfacher zu lokalisieren ist, weil es immer, keine Ahnung, jetzt an der und der Buhne, das ist die tiefste Buhne in dem Buhnenfeld und da muss dann tendenziell der größte Zander drin stehen. aber genau, also für mich wäre es eindeutig der große Hecht, den ich am geplantesten sicher zuverlässig fangen kann.
Ab wann ist ein Hecht für dich groß?
Das hängt sehr vom Gewässer tatsächlich ab. Wenn ich es jetzt nüchtern betrachte, sage ich mal, ein Hecht ab 90 Zentimeter ist, sage ich mal, in jedem Gewässer ein guter Hecht. Ein wirklich großer Hecht, wenn ich jetzt an einem entsprechenden Gewässer angel, beispielsweise in den Niederlanden oder wo auch immer, wo man auch wirklich also viele Hechte erwarten kann und dementsprechend auch große Fische, dann würde ich sagen ab 1,15 Meter.
Okay. Was ist deiner Meinung nach seltener in den nordeuropäischen Gefilden, in denen wir uns hier befinden, ein Meter Zander oder 1,20 Meter Hecht?
Meter Zander, eindeutig seltener. 1,20 Meter Hechte gibt es schon noch einige. Ich würde eher mal sagen, dass man einen 1,20 Meter Hecht wahrscheinlich mit einem 90er Zander gleichsetzen kann und ja, ich sag mal, der heilige Gral, irgendwie so dieser Meter Zander, vielleicht so 1,30 Meter Hecht entspricht. Ja. Wobei sich da jetzt auch andere Profis wahrscheinlich anders zu äußern würden. Beispielsweise Christoph Barra, mit dem du ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen hast. Der hat ja schon einige mehr Meter Zander gefangen als 1,30 Meter Hechte.
Klar, das liegt aber auch daran, dass der viele Zandergewässer fischt.
Ja, klar, ne? Eben. Also. Und deshalb, das hängt halt auch immer davon ab. Genau. Aber für mich wäre es der 1,20er, der leichter zu fangen ist.
Eine Frage, die ich Leuten hier gerne stelle in diesem Podcast, ist, gibt es einen Fisch, den du kacke findest aus irgendeinem Grund?
Das ist, ja, ich habe schon ein paar Mal über die Frage auch tatsächlich nachgedacht, weil du die ja schon anderen Leuten gestellt hast und Ich finde eigentlich alle Fische ziemlich cool, glaube ich.
Ja?
Ja. Also auch selbst so, keine Ahnung, schon so Petermännchen gefangen oder Drachenköpfe oder so, also giftige Viecher. Mhm. Und trotzdem finde ich cool.
Okay.
Also ja, so eine Brasse quergehakt ist schon echt uncool, das muss man schon sagen. Aber ich meine, im Endeffekt hat man gedrillt. Also.
Gibt es einen Fisch, den du potenziell eigentlich hättest schon längst fangen müssen, aber irgendwie noch nie gefangen hast? Bei mir wäre es zum Beispiel der Wels. Mhm. Also ich habe noch nie einen Wels gefangen. Ich habe zwar schon so komische Catfish-Viecher-Invasive in Neuseeland oder doch in Neuseeland gefangen, aber ich habe noch nie einen Wels gefangen, obwohl ich an einem Welsgewässer wohne.
Bei mir war es lange die Esche. Die Esche war für mich echt ein Mysterium.
Aber gibt's im Harz auch, oder?
Tatsächlich, ich habe jetzt gerade zum Saisonstart, also während der Aufnahme hier, es ist kurz nach Forellen-Saisonstart und ich habe direkt am Saisonstart mit Willi zusammen tatsächlich auch eine Esche gesehen sogar. Also es gibt hier tatsächlich auch Gewässer, die Eschen beinhalten. Der Eschenbestand ist aber nicht gut. Mhm. Trotzdem bei so viel Angelzeit, auch mit Spinnern und kleinen Wobblern und Gummifischen und auch mit der Fliegenrute, nie eine Esche hier im Harz gefangen. Das war für mich sehr lange ein Mysterium, warum. Und ich habe bis heute noch keine im Harz gefangen, tatsächlich. Jetzt nur außerorts, also in Österreich und so weiter und so fort, da ja. Aber noch keine Esche im Harz gefangen. Und das wundert mich immer noch.
Okay. Hast du schon mal Wels gefangen?
Ja,
Wels habe ich. Aber nicht im Harz.
Im Harz, also es gibt hier so um die Ecke so einen mittelgroßen Teich, da behauptet man, dass Welse drin sind. Aber nee, wirklich einen aktiven Welsbestand gibt es hier tatsächlich nicht. Also ich habe Welse gefangen, aber auch nicht im Harz.
Würdest du behaupten, weil du guckst dabei gerade sehr irritiert, dass wenn es hier irgendwo einen Teich gibt, wo angeblich irgendwas drin ist und du und Willi, ihr habt das noch nicht gefangen, gehen wir davon aus, dass das eine wissenschaftlich belegbare Studie ist, dass es da dann wirklich keine Welse geben wird?
Das liegt daran, dass es ein Gewässer ist, wo ich nicht fischen darf.
Ah, okay.
Und ja, also der Volksmund behauptet, es gibt darin Welse. Ich habe sie halt noch nicht gesehen oder sowas, aber ja. Naja, ich vermute, das stimmt auch tatsächlich, aber ja, das war es halt auch. Also ich werde es nicht überprüfen können, leider.
Okay. Max, für die dich nicht kennen, du bist Teil von dem Instagram-Account Harzfishing. Man kennt dich mittlerweile von Turnierformaten wie dem YPC. Du hast in der Profiliga Hecht, glaube ich, mitgefischt von der Fisch und Fang. Du bist tauchst öfter mal in irgendwelchen YouTube-Formaten auf und bist aber sehr, sehr zugegen bei Instagram und für die Jüngeren, glaube ich, bei TikTok auch unterwegs. Ja. Als was würdest du dich bezeichnen? Bist du Content Creator? Bist du Influencer? Bist du Profi-Angler? Bist du, ich liebe ja dieses Wort Teamangler, bist du Teamangler?
Ja, da gibt's viele schöne Umschreibungen für das, was ich eigentlich eventuell vielleicht bin oder wie mich auch andere definieren würden oder wie ich mich vielleicht auch selbst definiere. Ich würde mich am liebsten gerne als Hardcore-Angler bezeichnen.
Okay.
Ich finde, das ist eine ganz schöne Umschreibung für das, was man gerne am Wasser tut.
Das passt zu dir. Also ich meine, wir waren eben zusammen angeln, du trägst Bomberjacke, Glatze, dann so ein Thunderdome-T-Shirt und Nike Air Max und hast die ganze Zeit Happy Hardcore gehört dabei.
Ja, genau. Okay, das bezieht sich tatsächlich nicht auf den Musikgeschmack, sondern mehr auf die Gegebenheiten, dass man wirklich unfassbar viel Zeit am Wasser verbringen will und einfach
ja.
Das einfach wahnsinnig wertschätzt und einfach super viel Energie und Ressourcen investiert, um am Wasser sein zu können.
Ja.
Das macht für mich irgendwie so eine Art Hardcore-Angler aus und deshalb würde ich mich gerne so definieren, unabhängig davon, wie ich mich selbst gerne definieren würde, würde ich behaupten, bin ich ja Content Creator in der Angelszene. Ja.
Okay.
Für den Status Influencer fehlen theoretisch bei Instagram noch 27.000 Follower
oder ja.
Sowas. Also da gibt's ja, es gibt ja dieses offizielle Wording, ab 100.000 Follower ist man erst Influencer.
Naja, guck mal, ich arbeite seit 20 Jahren im Marketing und ich mache auch Kooperationsverträge mit Influencern und Mikroinfluencern und diesen ganzen Leuten und am Ende ist gar nicht mal so relevant, wie viel Follower du hast, sondern was für ein Content du in welcher Zielgruppe, in welcher Nische lieferst und wie wichtig das für eine Marke oder ein Produkt sein kann. Du kannst jetzt auf die Frage antworten, du musst nicht auf die Frage antworten. Wir gehen später auch nochmal genauer drauf ein, aber ich würde das jetzt gerne für den Gesprächsverlauf vorher einmal klären. Verdienst du Geld mit Angeln?
Ja.
Okay, wir gehen danke nicht weiter dafür. Drauf ein. Wie sieht das aktuell mit Sponsoren aus bei dir?
Bei mir, also prinzipiell ist das auch eine bisschen längere Historie, aber ich versuche das mal ganz kurz abzukürzen. Aktuell bin ich in einem sehr glücklichen Vertrag mit Pure Fishing. Also Pure Fishing ist eigentlich ein Begriff, der so in der Angelszene selten vorkommt, weil das eigentlich ein B2B Business quasi darstellt. Das ist einfach ein riesen Zusammenschluss von verschiedenen großen Angelfirmen. Also im Endeffekt habe ich einen Vertrag bei Abu Garcia, Berkeley und zum Beispiel auch Savage Gear.
Genau. Mhm. Und noch andere Kooperationspartner, wie man es auch so schön nennt.
Team Angler noch woanders.
Bist du noch, hast du noch ein anderes Trikot?
Genau. Nee, tatsächlich.
Hast du ein Trikot?
Es gibt so ein Tournament-Shirt von Savage Gear. Ja, ich glaube, das hatte ich noch nie an. Die sind schon auch speziell.
Ja. Okay.
So Joghurtbecher-Style.
Ja, geil.
Ich finde, man sieht, also so bei Fahrradfahren kenne ich das immer diese Joghurtbecher-Bezeichnung.
Ja, ja, bei dieser Tour de France und so.
Genau. Sehen dann halt aus wie Banane, Kirsche und so.
Ja.
Und ja, andere Teamangler-Tätigkeiten habe ich keine mehr, weil ich einen exklusiven Vertrag habe seit Anfang 2024.
Okay.
Genau, trotzdem kommen natürlich so ein paar andere Sachen dazu, die jetzt nichts direkt mit Angelgeräten zu tun haben, sondern zum Beispiel sowas wie Echolot oder fahrbarer Untersatz zum Angeln oder sowas zu tun haben.
Ja, ja. Also du kannst das ruhig sagen, die Firmen, weil ich schicke den hinterher in Rechnung.
Ah ja, okay, sehr gut. Das machst du genau richtig. Ja, also bei mir ist es tatsächlich das Garmin-Team, wo ich Teil davon bin. Wo ich auch sehr dankbar darüber bin, weil Garmin ist ja auch schon wirklich eine sehr prestigeträchtige Firma. Das
total.
Kann man definitiv so sagen.
Total,
ist ja. Meines Erachtens nach auch die absolute Nummer 1 für Echolote, das ist so. Und ja, ich hatte auch eine oder habe eine sehr schöne Zusammenarbeit mit einem Bootspartner. Das ist bei mir Session Store. Und ja, da, wer mich halt genauer verfolgt, der weiß auch, dass ich immer mal von einem Boot aus fische. Und das ist halt auch über Session Store abgeliefert. Und ansonsten gibt es sicherlich hier und da nochmal die eine oder andere coole Kooperation, wie Affiliate-Partnerschaften oder sowas. Aber ja, das ist nicht so richtig
lohnenswert. Wie oft gehst du angeln?
Im letzten Jahr waren es bei mir glatt 100 Angeltage. Dieses Jahr wird es mehr.
Geile Überleitung. Warum wird es dieses Jahr mehr?
Ich muss das irgendwie versuchen.
Ich helfe dir auf die Sprünge. Du willst ja eigentlich Lehrer werden oder wolltest das. Das heißt, ich nehme das kurz vorweg. Du hast Lehramt studiert. Mhm. Zwei sehr interessante Fächer, Sport und Physik, glaube ich.
Ja, richtig. Gut gemerkt.
Du hast Probleme gehabt mit dem deutschen Beamtengesetz und Nebeneinkünften, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Und Nebeneinkünften aus der Angelei, die dir extrem wichtig ist und hast dann kurz vor deinem Referendariat entschieden, dass du das jetzt erstmal auf Eis legst, nennen wir es so. Ich meine, deine Eltern hören zu, wir legen das auf Eis.
Ja, meine Eltern,
Max, du hast sie gerade bestimmt getroffen. Noch voll Angel, er wird bestimmt noch Lehrer.
Ich meine, du hast gerade meine Eltern getroffen, sie sind damit ziemlich fein, dass ich das,
ja, das
auf Eis
auch.
Gelegt
sind
habe.
Ja, das ganz, ganz liebe Menschen. Warum machst du nichts Anständiges, Max?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also um das nochmal ganz kurz darzustellen, genau. Ich war sogar schon im Referendariat tatsächlich im Januar und war auch an der Schule ja schon unterrichtstätig und dann kam das deutsche Beamtenbesoldungsgesetz irgendwie in den Weg und hat mir gesagt, ich darf im Endeffekt nicht meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Angler, Content Creator, wie auch immer nachgehen. Was sehr merkwürdig war, aber naja, irgendein Artikel hat das halt eben verboten, weil man nur 20% seiner Bezüge dazu verdienen darf und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja, hatte ich dann so eine 24-Stunden-Deadline vom Studienseminar gesetzt bekommen und habe mich dann auf einmal dazu entschieden, freischaffender Angelpenner zu werden.
Das finde ich ist eine geile Berufsbezeichnung, freischaffender Angelpenner. Ich finde es aber auch stabil, eine Entscheidung über sein Leben ja auch vermeintlich so ein bisschen, oder über eine Weiche, die man in sein Leben stellt.
Auf jeden Fall, ja.
In 24 Stunden treffen zu müssen. Hast du da geschlafen in der Zeit?
Das war eine sehr schlaflose Nacht. Ja, also ich habe sehr oft links gelegen, rechts gelegen, links gelegen, drei Runden durchs Zimmer gedreht. Nee, also wirklich schlafen war das nicht in der Nacht. Aber so, ich glaube, so gegen 4 Uhr nachts habe ich dann die Entscheidung getroffen. Und dann
hast du die für dich getroffen oder hat jemand aus deinem näheren Umfeld dich darin bestärkt, diese Entscheidung so zu treffen? Also, oder ist die vielleicht auch irgendwo in deinem näheren Umfeld nicht gut angekommen, die Entscheidung?
Tatsächlich muss ich sagen, meine Eltern sind, glaube ich, sehr liberal aufgestellt und ich habe mit denen viel darüber gesprochen innerhalb dieser 24 Stunden, wie es möglich war. Und meine Eltern haben gesagt, okay, in dieser aktuellen Situation, gerade meine Mutter ist sehr liberal, glücklicherweise, und hat gesagt, ja, mach, was dein Herz eigentlich so möchte. Und das mit dem Lehrerdasein ist ja schön und gut. Du hast dein Studium abgeschlossen. Das ist all das, was wir quasi im Endeffekt von dir verlangt hätten. Und das habe ich halt getan. Und dementsprechend bin ich auch in einem sehr hoffentlich guten Verhältnis mit meinen Eltern da auch geblieben, dass ich diese Entscheidung treffen konnte.
Es und wirkt nicht so, als wären sie nachtragend.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe auch mit vielen Kumpels drüber gesprochen, die mich schon seit Jahren kennen, auch tatsächlich, also gerade mit Kumpels, die überhaupt nichts mit Angeln zu tun haben.
Sehr gut.
Und da waren auch ein paar Kumpels dabei, die meinten, ja, also komm, also wenn einer von uns irgendwie eigentlich mal derjenige war, der irgendwie eigenbrötlerisch und selbstständig unterwegs war, dann immer du. Und die haben gesagt, ja, dann probier es doch aus. Also, du hast jetzt gerade nichts zu verlieren. Und tatsächlich hat auch meine liebe Ex-Freundin dazu beigetragen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil sie auch gesagt hat, du musst einfach das machen, was dein Herz möchte. Und ich finde Angeln halt schon sehr cool, muss ich einfach so sagen.
Und das Leuchten in seinen Augen, ihr könnt es leider nicht sehen. Okay, vielen Dank für die ehrliche, tiefgehende Antwort. Ich möchte mit dir über euer Projekt Harzfishing sprechen. Mhm. Ich habe, als ich euch auf Instagram entdeckt habe, vor ein paar Jahren gedacht, so, oh Gott, was sind das für kleine Jungs wieder, die machen hier wieder so eine peinliche Scheiße und gehen mir auf den Sack, und gedacht, so, ja, komm, ich folge denen jetzt mal trotzdem so. Ne? Und dann habe ich mir das angeguckt und war mir ganz sicher, nach spätestens einer Woche entfolge ich euch wieder, weil ihr mir auf den Sack gehen werdet. So, ja. Da ging das gerade los, dass die Leute alle auf Instagram gedacht haben, so, ey, ich mache jetzt hier immer Follow für Follow, und dann haben irgendwelche Bots immer die Bilder geliked von den anderen und haben die Screenshots davon gemacht, die so in Stories gepostet und so, ey, danke Fritz Pömmel 85, dass du mein Profil likest und so. Haben aber nicht gecheckt, dass das alles Bots sind, die sich gegenseitig liken, weil alle das große Traum oder den großen Traum hatten, das Teamangler-Trikot zu kriegen. Und das habe ich bei euch auch gedacht und habe dann aber nach einer Woche irgendwann so gemerkt, Moment mal, irgendwie gehen die mir gar nicht auf den Sack. Die machen extrem viel Content, sehr authentisch, die fangen geile Fische, die können ja scheinbar angeln, die haben Ahnung, und die sind immer so slightly an der Grenze zu, die machen viel, aber nerven ja gar nicht.
Ja, ja.
Habt ihr das mit Absicht gemacht? Also habt ihr das mit Absicht gemacht oder wie kam das zustande? Hattet ihr, also euer Projekt, warum habt ihr diesen Instagram-Kanal gestartet?
Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das schöne Kompliment, dass wir dir nicht auf den Sack gegangen sind. ja, es kann auch sicherlich sein, dass es dem einen oder anderen so ergangen ist, dass er gesagt hat, boah, das ist mir jetzt hier alles zu viel oder was weiß ich, und ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Leuten wir wahrscheinlich auch gemutet sind irgendwie, weil wir vielleicht auch zu viel posten oder sowas. Ich sag mal, die grundlegende Entstehungsgeschichte von Harzfishing liegt darin begründet, exakt an dem Teich, wo wir eben beide gerade angeln waren, sind Willi und ich nach Hause gekommen, als wir 15 Jahre alt waren, und haben gesagt, wir machen jetzt was. Wir hatten irgendwie ein paar Forellen gefangen und haben gesagt, so, ey, wir haben jetzt hier schon wieder Fangfotos. Und wir hatten damals einen ziemlich coolen Jugendwart bei uns im Angelverein, der hat auch schon immer gesagt, ey Jungs, komm, mach doch mal so eine Facebook-Seite oder sowas. Irgendjemand schenkt euch doch bestimmt ein paar Gummifische, wenn ihr da hier jetzt ein paar Fischfotos hochladet. Das heißt, es war so ein Teil extrinsische, ein Teil auch intrinsische Motivation darin begründet. Und ja, da haben wir einfach angefangen, tagtäglich ein Fangfoto hochzuladen.
Witzig, weil jetzt hast du eine Frage beantwortet, die ich dir gestellt hätte. Nämlich die Frage,
gar nicht,
sondern das mit der intrinsischen Motivation und der extrinsischen Motivation, weil ich nämlich das, was ich eben gemeint habe, ich dachte, oh, das sind wieder zwei so Dullis, die posten die ganze Zeit irgendwie ihre Kackbarsche, so iPhone-Barsche nenne ich die mal, die so groß sind wie ein iPhone, um eine Packung Gummifische von irgendeinem Dorfi-Angelladen zu kriegen, so ungefähr, ne? Also jetzt mal ganz abwertend gesagt, aber das heißt ja, so ein bisschen ist das schon mitgeschwungen, so diese Überlegung, so ey, wir machen jetzt hier was, um damit auch was zu erreichen. Also nicht nur, um zu zeigen, hey, wir sind da, wir machen was. Also klar, dass das ja immer, dass man ein bisschen exhibitionistisch oder zumindest extrovertiert ist, wenn man Fotos von Fischen im Internet postet. Das ist, also wenn du das Leuten außerhalb der Angelszene sagst, so, ich habe einen Instagram-Account mit so und so viel 1000 Followern und ich poste da Fotos von Fischen, dann fragen die, bist du bescheuert, Alter, wer will das denn sehen? Du geh doch zu einer Fischdeke und guck die Fische an. Ne? Also, finde ich interessant.
Das stimmt definitiv, ja. Also es war, wie gesagt, also ein Teil extrinsische, ein Teil intrinsische Motivation, und ich glaube, der große Vorteil für uns ist, weil so ein Social-Media-Kanal wächst ja auch nicht von heute auf morgen, dass uns diese intrinsische Motivation erhalten geblieben ist. Also es macht mir nach wie vor heute noch Spaß, einfach ein Fangfoto auszuwählen, das ein bisschen schön zu bearbeiten und dann da einfach mit einem passenden Text hochzustellen. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig, diese Consistency, um hier mal in Anglizismen zu bleiben. Also diese absolute Beständigkeit, einfach immer am Ball zu bleiben. Und ja, wie gesagt, wir haben dann damals halt einfach unsere Fischfotos hochgeladen. Tatsächlich, weil es uns damals in der Schule ein bisschen zu peinlich war, unsere Gesichter zu zeigen auf einem Angel-Instagram-Account, haben wir die einfach nur so Fischbilder halt hochgeladen, ohne dass unser Gesicht zu sehen war. Retuschiert oder halt einfach immer rausgeschnitten oder sowas. Und irgendwann standen da so 1000 Follower und haben gesagt, Alter, Jetzt können wir auch unsere Gesichter zeigen.
Ach krass, ihr hattet vorher 1000 Follower, bevor ihr eure Gesichter
gezeigt habt. Ja, genau. Aber ich denke, das ist in der Zeit begründet gewesen. Also heutzutage 1000 Follower auf Instagram ist gar nicht mehr so einfach aufgebaut. Damals waren das, ich weiß gar nicht, irgendwie 2 Monate, wo wir einfach nur Fischbilder hochgeladen haben, weil damals gab es kein Angel-Instagram. Mhm. Also überhaupt nicht, in gar keiner Form. Es gab Wild Trout, das ist so ein amerikanischer Guide, der fängt geisteskranke Forellen. Und sonst gab's, ich kannte keinen Instagram-Kanal, der regelmäßig irgendwie Angel-Content gepostet
hat. Wann war das? In welchem Jahr ungefähr? Also ich habe bei euch im Instagram-Profil zumindest zurückgescrollt und ich glaube, da sind die ersten Fotos, die ihr noch aufrufbar habt. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen was ausgeblendet von 2018, glaube ich.
Also 7 Jahre her. Ja, genau. Ich glaube auch 2018 oder 2017. Ich kann es jetzt tatsächlich gar nicht genau sagen, aber ja. Es müsste 7 bis 8 Jahre her sein, ja.
Ja, okay. Mhm. Wie lange kennst du Willi schon?
Willi kenne ich seit meinem 12. Lebensjahr. Wir waren beide 11 und waren hier an einem sehr benachbarten Teich zusammen bei einem Jugendgruppenangeln unterwegs. Und er hat auf den 2. Wurf mit Spinnern einen 37er Hecht gefangen und ich war richtig neidisch.
Wie geil, dass du auch das noch weißt.
Der Spinner war so schwarz mit blauen Punkten und hatte so, weißt du, kennst du dieses Drahtfischchen?
Ja, ja.
Wo, also, ne, und dann hinten dran noch Federn. Also, ja, genau das. Ein gottlos hässlicher Köder, aber er hat damit auf den 2. Wurf beim Jugendgruppenangeln einen Hecht gefangen und hat damals, wir hatten da immer so kleine Competitions beim Jugendgruppenangeln, ja. Und das war das allererste Mal, dass er dabei war und er ging halt direkt in Führung mit diesem Hecht. Und
am Ende hat er irgendwie so eine Salami gewonnen oder sowas.
Ne? Nee, es hat noch einen anderen, größeren Hecht gefangen, deshalb haben wir beide nichts gewonnen bei dem Angeln, aber ja. Und
beim Jugendgruppenangeln kriegt man bestimmt ein Glas Nutella oder so.
Nee, einmal habe ich so einen Kasten Powerbait gewonnen. Oder halt mal so einen elektronischen Bissanzeiger. Und es gab sogar auch, wir hatten so lange Nachtangel-Sessions, da gab es dann sogar eine Route zu gewinnen mal. Ja. So eine Balzer, keine Ahnung, 10 bis 30 Gramm Route. War schon high life.
Stabil. Ja. Wer von euch kann besser angeln?
Das ist ja wohl gar keine Frage, oder? Der mehr Angeltage verbringt, also ganz eindeutig ich.
Okay, Willi, du hast das gehört.
Ja, Willi würde ich hier wahrscheinlich genau das Gleiche behaupten.
Dass du besser angeln kannst, ja, oder dass er besser angeln kann?
Ja, das lassen wir jetzt mal im Raum stehen.
Ihr habt ja diesen Gemeinschaftsaccount, ne? Und ich habe das Gefühl, und es geht bestimmt anderen auch, und du wirst es selber auch wissen, und Willi wird es auch wissen, du trittst da schon mehr in Erscheinung als er. Ich denke mal, das ist einmal studienbedingt, gerade vor allem weil Willi, ich glaube, er macht es ja auch öffentlich, was er macht, ne? Also Willi hat ein Zahnmedizinstudium hinter sich gerade, oder ist gerade mitten im Examen, hast du, glaube ich, gesagt. Das heißt, der hat natürlich viel zu tun, so, ne?
Ja.
Jetzt bist sehr stark das Gesicht von Hartz-Fishing geworden, möchte ich mal in Außenwahrnehmung, als jemand, der außenstehend ist, wie ich behaupten. Hast du, oder denkt ihr manchmal darüber nach, es wäre vielleicht schlauer gewesen, 2 Instagram-Accounts zu haben? Also, das entsteht ja manchmal auch so dann gar nicht bewusst, sondern unbewusst so ein Ungleichgewicht, mit dem man sich manchmal vielleicht auch gar nicht so gut fühlt. Also ich bin nebenbei auch DJ und ich mache das, wir sind ein DJ-Team zu zweit so und wir machen das auch schon 10 Jahre und auch gar nicht so unerfolgreich und machen sehr viel und ich bin eigentlich immer derjenige gewesen, der ganz viel von der Außendarstellung Kommunikation gemacht hat und Stefan, mit dem ich das zusammen mache, hat aber im Hintergrund ganz viel Fäden gezogen und so Buchhaltung gemacht und diesen ganzen Steuerbums und so rechnen kann ich alles nicht. Das heißt so, Stefan war sehr, sehr ein wichtiges Fundament, was da irgendwie mit drinne ist, was mich als jemanden, der vielleicht ein bisschen künstlerischer und kreativer ist als er, dazu befähigt hat, überhaupt uns dahin zu bringen, wo wir waren. So, ne? Und dann stelle ich mir bei so einem Projekt immer vor, ist es beim Angeln vielleicht ähnlich so? Also macht Willi im Hintergrund, sortiert er deine Köderboxen, damit du so viel Fische fangen kannst oder so? Oder ist das vielleicht ein Thema, wo ihr schon mal drüber gesprochen habt oder irgendwas?
Ja, ganz sicher. Also das waren natürlich absolut Themen, die irgendwie ganz wichtig waren. Also wir hatten früher, sage ich mal, als wir angefangen haben, hatten wir halt einen Postingplan. Tag A, Tag B, Tag A, Tag B. Also das heißt einfach so ein Post von Willi, Post von mir. Und wir haben halt auch immer versucht, das, ich sag mal, 3 Jahre lang oder so aufrechtzuerhalten. Und dann ging es halt ins Studium und ich in meinem Lehramtsstudium konnte mir definitiv mehr Zeit freiräumen. Vielleicht nicht gerade im ersten Semester, aber sonst insgesamt war da schon mehr Freizeit möglich als bei Willi. Und ich bin dementsprechend auch viel mehr angeln gewesen. Und irgendwann, ja, sag ich mal, war Willi an seinen Posting-Kapazitäten irgendwo auch angekommen. Und ich hatte halt mehr Bilder, mehr Material noch übrig. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann von Mal zu Mal irgendwie auch immer ein bisschen mehr gepostet habe. Natürlich ist das generell ein Thema. Also ich bin sehr froh, dass ich mit Willi zusammen Hartz-Fishing gestartet habe. weil es vielleicht auch gar nicht dazu gekommen wäre, hätte man sowas nur alleine gemacht, dann wäre vielleicht auch die Motivation geringer gewesen, wenn man nicht immer mal so jemanden hat, der so einen Ellenbogen raushaut, so ey los, komm, jetzt müssen wir nochmal heute was posten oder
sowas. Auf jeden Fall, ja.
Also das ist echt cool. Natürlich ist es dann jetzt aber in dem Moment, wo man auch von einem wirtschaftlichen Interesse spricht, auch Konfliktpunkt, das muss man so sagen. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass Willi und ich das immer ziemlich gut und auch auf Augenhöhe lösen können, wenn es da um irgendwas geht. Also es geht ja dann, wir haben ja eben gerade schon, oder ich habe ja schon gesagt, dass wir auch Geld verdienen mit unserer Form von Angelei. Und das muss man ja dann auch irgendwie aufteilen. Und dann ist ja die Frage, wie teilt man das auf? Teilt man das nach Insta-Postings auf? Teilt man das nach Angeltagen auf? Wie gestaltet man sowas überhaupt? Und da haben Willi und ich auch viel drüber gesprochen. Ja, das waren auch teilweise echt ernste Gespräche, aber ich bin froh, dass wir das gesamte Projekt nach wie vor auch zusammengestalten und ja, es ist auch immer wieder cool, mit Willi ins Wasser zu gehen. Der ist und bleibt mein Angelbuddy und ja, wir haben da eine gute Lösung für uns gefunden.
Okay, das ist gut. Wann kam denn der Zeitpunkt, an dem ihr gemerkt habt, so, das nimmt jetzt hier Fahrt auf und wird irgendwie ernster, als wir gedacht haben? Gab es da so einen initialen Punkt oder eine initiale oder eine Phase, die man benennen könnte?
Wahrscheinlich war es ja dann der Punkt, in dem die allererste ernstzunehmende Kooperationsanfrage kam.
Wer war das?
Das war Jens von Lieblingsköder tatsächlich. Ah, ja. Und das hat auch sehr, sehr gut gematcht zu dem gesamten Zeitpunkt. Also ich sag mal, wir waren ja in unserer anglerischen Vita damit geprägt, irgendwie mittelprächtige Fische zu fangen und hatten halt einen aber ja, verhältnismäßig ja reichweitenstarken Instagram-Account und haben dann halt irgendwie, hat uns Jens mal angeschrieben damals und dann waren wir mal zusammen mit ihm angeln und dann hat er uns halt mal so grundlegend mit einer Lieblingsköder-Ausstattung ausgestattet. Und das war für uns schon dann so der Punkt, wo wir gedacht haben, Alter, krass, der hat uns hier gerade einfach Gummifischen wert von 400, 500 Euro geschenkt. Stell dir das mal vor, die müsstest du dir kaufen oder sowas. Und das halt von Taschengeld. Also klar. Das war ein sehr bewegender Punkt. Und ich bin Jens immer noch total dankbar darüber, dass er uns da so mit in diese Szene reingenommen hat. Und ja, das war wahrscheinlich so der ausschlaggebende
initiale Punkt. Ja, habt ihr dann eine längere Kooperation mit Lieblingsköder gemacht, oder?
Ja, ich habe tatsächlich sogar für Jens 2,5 Jahre lang gearbeitet. Ich habe seinen Social Media, also insbesondere seinen Instagram-Kanal, betreut. Und ja, war da also richtig angestellt bei Lieblingsköder auf Minijob-Basis. Und dementsprechend war das halt auch 2,5, 3 Jahre irgendwie, wo wir wirklich auch enger zusammengearbeitet haben.
Ja. Wie alt warst du da?
Das war im Alter von, glaube ich, habe angefangen mit 17,5, also 17 bis 20 oder sowas, ja.
Ja. Hast du dich da tatsächlich auch mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt, Social Media Marketing, außerhalb vom Angeln? Also
ja, tatsächlich. Willi und ich haben uns immer mehr und mehr mit, heutzutage schimpft man das ja als algorithmusbasiertes Arbeiten. Und
ich muss kotzen, Alter.
Und damit haben wir uns auf jeden Fall auseinandergesetzt, wie man eigentlich so einen Instagram-Post aufsetzt und wann man das macht und wie man das macht, wo man das macht. Und haben damals dann auch tatsächlich für andere Firmen, so als Nebenjob-Basis, haben Willi und ich viel neben Studium gearbeitet, für irgendwelche x-beliebigen Firmen Instagram-Accounts betreut und da so ein paar Kampagnen gemacht und sowas.
Also gar nicht nur Angel.
Genau, also es hatte überhaupt nichts mit Angeln zu tun. Beispielsweise haben wir mal einen Instagram-Account gemanagt, in Anführungszeichen, von einem Unternehmen, was große Baufahrzeuge verkauft hat, also Traktoren, Gabelstapler und sowas. Und sie hatten so eine Art eBay dafür. Und das haben wir zum Beispiel auch mal übernommen. Und das lief auch recht gut tatsächlich.
Also dann auch nebenbei ein bisschen Knete gemacht, Werbe angemeldet.
Richtig, genau. Ja, so waren da unsere professionelleren Starts in diese Szene.
Ja gut, und da wart ihr wahrscheinlich auch erst Anfang 20 oder so. Oder
ja genau, noch, also ne? Da haben wir mit 19 haben wir das dann gemacht. Ja.
Ist Willi genauso alt wie du?
Willi ist 24, ja, aber gleicher Jahrgang 01, ja.
Ja. Habt ihr euch dann an einem gewissen Zeitpunkt hingesetzt und wirklich, du hast ja eben schon davon gesprochen, dass ihr hattet Post A, Post B und so weiter, dass ihr euch eine Strategie für euch erarbeitet habt, für euren Account, wo ihr ganz klar gesagt habt, da wollen wir hin. Es gibt ja im Social Media Marketing solche Sachen wie Redaktionspläne, es gibt Tools, die man benutzt, wie Hootsuite oder sonst irgendwas, wo man Updates plant und schedulen kann, dass die automatisch gepostet werden. Es gibt alle möglichen Tipps und Tricks, die in einer Werbeagentur, die im Social-Media-Bereich arbeitet, auch angewandt wird. Habt ihr euch mal wirklich auch hingesetzt? Ich meine, du hast gerade erzählt, ihr habt Instagram-Accounts für Firmen gemanagt, so dann werdet ihr euch ja auch damit auseinandergesetzt haben.
Witzigerweise haben wir das aber für uns selbst nie so in dieser Form professionalisiert. Wir haben immer mehr aus freier Hand irgendwas gepostet, weil ich glaube auch das Schwierige ist, bei einem solchen personenbezogenen Account, du musst auch eine gewisse Aktualität immer mitbringen. Und wenn du gerade am Wasser bist und du hast irgendwie jetzt einen geilen Angeltag gestern erlebt, dann musst du auch recht zügig kommen auf Social Media, dass auch die gesamte Stimmung und so weiter und so fort passt. Und das ist ein durchaus entscheidender Aspekt, weshalb wir das eigentlich immer so ein bisschen freie Schnauze gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, wir wollen uns jetzt mit unserer Personal Brand oder sowas in diesen Bereich begeben oder sonst wohin, sondern haben eigentlich ganz viele Fische gefangen und gepostet.
Du hast gerade gesagt, Gefühl. Also, dass ihr nach Gefühl gepostet habt. Und ich glaube, dass das mit einer der wichtigsten Dinge ist, die du ja willst. Also, die Algorithmen, wenn du von algorithmusbasierten Arbeiten sprichst, dann wirst du ja wissen, dass der oder die Algorithmen auch sich durchaus angucken, wann ist dieses Foto entstanden in den Metadaten dieses Fotos und wie aktuell ist das. Und das, was Instagram ja am meisten will, ist, filme was live in der App, editiere es in der App und poste es sofort, desto authentischer ist ja der Content.
Ja,
was richtig. Instagram am wenigsten will, ist, nimm eine 10.000-Euro-Kamera, dreh ein Reel, was du am Computer schneidest, lad das dann hoch und baller da noch 28 Hashtags rein und verlink 25 Firmen. Kannst du mit Glück haben, wenn der Inhalt so relevant und gut ist, dass es die Leute interessiert. Kannst aber auch richtig mit reinkacken. Ja. Also das ist ja dieses Nachgefühl-Posten, ist ja im Prinzip genau der User-Generated-Content, den der Algorithmus will, den die Firmen wollen, den oder was die Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, ja eigentlich auch für sich wollen. Also wenn ihr Kooperation mit Pure Fishing habt und da sitzt jemand im Marketing, der einigermaßen einen Plan hat, weiß derjenige auch, dass er mehr davon hat, wenn jemand live eine Story vom Wasser postet, als wenn derjenige sich mit einer 10.000-Euro-Kamera und seinem MacBook abends am Rhein-Delta in ein Haus setzt und die ganzen Sachen schneidet und so tut, als wäre das live am nächsten Tag, aber dabei ist das am Tag vorher.
Das passiert, ist aber tatsächlich halt auch ein Punkt, der nicht in allen Köpfen angekommen ist.
Nee, gar nicht.
Und es ist auch natürlich schwierig, wenn du gerade im Angelbereich von irgendwelchen Marketingkampagnen oder sowas sprichst. Die muss man ja in gewisser Form planen. Und da kannst du halt ja nicht sagen, so, jetzt gehst du heute los, fängst jetzt einen dicken 1,10 Meter Bumser Hecht und ja, dann am besten noch mit dem und dem Köder und ja, dann haben wir ja eine Kampagne, die wir live vom Wasser posten können. Ist durchaus schwierig. Und für uns, vor allen Dingen hat sich für uns auch später gezeigt, dass das live vom Wasser posten doch nicht immer die allerbeste Wahl ist. Insbesondere in Bezug auf Personen Spots und Sachschäden und sowas.
Ja. Willst du eine Story erzählen,
die du erzählen kannst? Ich habe es ja selbst schon erlebt, dass ich an einem Gewässer, wo ich eine Stunde, anderthalb Stunden hingefahren bin, dass ich angeln gegangen bin, habe drei Angler getroffen, die mir gegenüber sehr merkwürdig gesonnen waren und bin ich zum Auto zurückgekommen und meine Reifen waren platt gestochen. Also das ist halt auch was man jetzt erst lernen musste, dass man vielleicht nicht unbedingt immer postet, während man angelt, weil das einfach zu Aufruhr führen kann. Und dementsprechend, machen wir es mittlerweile auch so, oder wir hatten es auch schon, keine Ahnung, wir standen im Bodden, haben so eine Story gepostet, wie ein Kumpel von uns, Steffen, Meterhecht fängt, haben das einfach live vom Wasser gepostet und 30 Minuten später haben zwei Boote bei uns in der Drift halt gestanden und also quasi die Drift vorweg gefischt, wo wir lang gewartet sind. Also das war auch, war ein Lernprozess.
Ja, schlimm eigentlich, ne?
Ja, also so funktioniert halt aber auch die Anglerschaft so ein bisschen, ne? Also wir sind ja alle schon auch ein bisschen Geier, das muss man schon sagen. Klar. Und dementsprechend muss man da schon auch aufpassen, was man eigentlich so für Inhalte veröffentlicht.
Bei polarisierenden Inhalten, da seid ihr ja auch ganz groß drin und ich wage dir mal zu unterstellen, dass ihr eine Technik perfektioniert habt, mit der ihr bewusst polarisiert. Kannst du dir vorstellen, wovon ich rede?
Sprichst du von Fotos oder von
Videos? Ja, von Fotos.
Ja, natürlich weiß ich, wovon du sprichst. Das schöne, gepresste 0,6 mm Brennweiten Samsung-Objektiv auf dem S23 Ultra.
So, alles klar, damit wäre ja alles geklärt, weil das ist das Witzige. Es gibt ja fast niemanden, der dieses Fischevorhalten so perfektioniert hat wie ihr beide.
Ja, auf jeden Fall.
Es sind aber auch ja auch immer krasse Fische und sind ja auch wirklich große Fische. Ne? Und ich finde, 1,15 Meter Hecht, wenn ihr den noch vorhaltet, der sieht halt aus wie 1,40 Meter. Kann ich euch aber auch gar nicht mal so übel nehmen, weil irgendwie ist das ja so euer Signature-Move geworden, dass ihr die Fische sehr, sehr groß aussehen lasst und den Fisch ja in den Mittelpunkt stellt.
Ja.
Aufgrund der Schärfe, die in dem Foto herrscht, sieht sie aber auch wirklich so aus, als wenn der Fisch ziemlich nah an eurem Körper dran ist. Ist er ja aber nicht.
Ja,
und ihr passt, glaube ich, schon auf, dass man die Hände nicht so sieht, ne?
Ja, klar, natürlich.
Finde ich sehr witzig. Also, wir müssen mir nochmal beibringen. Ich hatte eigentlich vorhin überlegt, ob ich dich am Wasser mal frage, ob wir diese, das war halt, wie groß war die größte Forelle, die wir gefangen haben? 45?
Ja, irgendwie so.
Ob wir die wie einen Metafisch aussehen lassen können?
Ja, tatsächlich machen wir das ein bisschen weniger, diesen absolut gepressten Weitwinkel, aber es ist natürlich ja eben nicht nur sehr klar polarisierend, sondern hat halt auch für extreme Reichweiten teilweise gesorgt.
Ja.
Wenn du einen, sag ich mal, Hecht fängst, der irgendwie so 1,05 Meter groß ist, also ein sehr schöner Fisch, dann auch noch vom Ufer gefangen, noch ein krasserer Fisch und der da dazu aber auch noch richtig schön fett ist, und wenn du den presst ohne Ende, dann noch mit so einer hässlichen Weitwinkelkamera, dass du so einen richtigen Erbsenkopf nur noch hast, dann ja, kommt das durchaus gut an. Kommt auch natürlich teilweise bei Leuten gar nicht gut an, so, ja, ja, aber na gut, damit muss man halt leben. Dafür sehen halt den Post dann halt 200.000 Leute.
Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich was, was wieder polarisiert und Reichweite generiert.
Ja, auch. Richtig, auf jeden Fall.
Du hast ja Sport auch studiert, Sport für Lehramt. Welchen Muskel muss man trainieren? Ist es der Trizeps, um so einen schweren Hecht so lange fürs Foto so halten zu können?
Nee, Frontheben machen. Ganz viel Frontheben. Kurzhantel Frontheben, weil der vordere Delta, der wird da ordentlich strapaziert, wenn du die 30 Sekunden nach vorne stemmen musst, die Kollegen.
Geil. Fotografiert ihr das mit dem Handy oder fotografiert ihr mit der Kamera?
Nein, tatsächlich sind diese OG-Aufnahmen, von denen du sprichst, alles Handyfotos.
Okay. Das heißt, das Samsung mit
0,6 mm. Das ist ja auch eine geile Beschreibung. Da steht in den Bilddetails 0,6 mm Brennweite. Aber was soll das sein? Also es entspricht ja wahrscheinlich einer 16 mm Brennweite, so in etwa, würde ich jetzt mal mit einer Kamera vergleichen.
Ja, ja, genau. 16 mm schon richtig weitwinklig.
Ja, extrem. Definitiv.
Ja. Habt ihr mal irgendwelche Tricks gemacht in eurem Hardfishing-Game, die ihr vielleicht bereut, also was weiß ich, Follower gekauft oder irgendwelche Kampagnen, mal eine Kampagne geschaltet, einen Post beworben, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig gewesen
wäre? Wir haben, darüber kommunizieren wir auch mittlerweile recht offen, unseren Start sehr geboostet, nicht in Form von, dass wir irgendwas gekauft hätten, sondern wir haben tatsächlich für unsere ersten Follower, deshalb hat das auch mit diesen 1000 Followern in irgendwie 2 Monaten recht gut geklappt, Follow und Unfollow gemacht. Ah ja, das war tatsächlich unsere Go-To-Strategie, weil du musst ja irgendwie grundsätzlich mal gesehen werden. Und wenn du halt 20 Follower hast, bringt es auch nichts, wenn du tolle Inhalte präsentierst, weil die werden ja trotzdem nicht gesehen. Und das haben wir einfach ganz akribisch gemacht. Ja. Da saßen wir mit 15 Jahren auf der Couch und haben einfach 100 Leute abonniert und gehofft, dass sie uns zurückfolgen. Ja, das
und dann war so nach einer Woche wieder deabonniert.
Genau, also das haben wir tatsächlich gar nicht in dem Fall gemacht. Wir haben das erstmal bis 7.500 Follower aufgestockt. Also man kann auf Instagram bis zu 7.500 Accounts folgen.
Okay.
Und erst dann mussten wir halt wieder deabonnieren. Aber ja, da ist es halt auch schon in dieser Zeit mal passiert, dass man irgendwelche Leute doppelt und dreifach abonniert hat. Und dann kamen diese typischen Nachrichten.
Okay, krass.
Hey, was macht ihr hier? Follow, unfollow. Und ja, also das war halt für uns aber damals ein absolut guter Schritt, sage ich mal, dass wir den gemacht haben, weil nach einer gewissen Followerzahl brauchst du das auch nicht mehr zu tun, weil dann hast du die mögliche Grundreichweite, um Menschen zu erreichen.
Stimmt.
Wenn da aber steht 243 Follower, dann abonnierst du vor allen Dingen auch nicht. Du gehst, selbst wenn auf deiner For You-Page dir ein geiles Bild, geiles Video angezeigt wird, du klickst schon auf das Profil und du siehst, der Typ hat 243 Follower, dem folgst du nicht. Wenn da steht, der hat 7800 Follower, denkst du schon eher drüber nach, und wenn der 14,5 hat, dann klickst du einfach mal auf Abonnieren, weil du denkst, okay, der ist jetzt Influencer, was weiß ich, der macht jetzt einfach regelmäßig besseren Content. Und das ist halt auch einfach eine gewisse Außenwirkung, die man damit erzielt, ja.
Ja, lass mir so stehen, finde ich eine gute Antwort. Wie viel Screentime hast du? Track dein Handy das, guck mal drauf.
Ja,
ich schalte
jetzt hier mal live mein Handy ein. Ich kann ja mal, also Screentime, ich muss mal kurz den Ton ausmachen, Screentime. Ich kann ja mal nur auf Instagram gucken, weil das ist ja so, sag ich mal, eine spannende Zeit, nur mal auf Instagram zu schauen. Deine Aktivitäten von, wo steht das hier? Beiträge, Reels, verbrachte Zeit. Verbrachte Zeit, Tagesdurchschnitt liegt hier bei 1 Stunde 51 Minuten.
Auf Instagram.
Nur auf Instagram am Tag.
Das ist schon krass.
Ja, aber das sind, ne, aber hier, genau, so der Top-Tag hat 2 Stunden 38 und heute zum Beispiel, wo wir angeln waren, 56 Minuten bisher nur. Ja, genau, weil ich halt heute Morgen, bevor du angekommen bist, habe ich ein Posting gesetzt und noch kurz was in der Story gepostet und sowas. Ja, aber das ist die Zeit, die man auf jeden Fall da rein investieren muss. Und das ist ja nur die Zeit auf Instagram, auf TikTok ist es auch nochmal ein bisschen, und da muss man ja vor allen Dingen auch manche Inhalte noch extern schneiden. Also es ist schon ja, 3,5, 4 Stunden ist man tatsächlich nur schon dafür auch am Handy mittlerweile.
Schneidest du deine Sachen oder machst du ganz viel auf dem Handy oder machst du am Computer?
Ich mache tatsächlich leider ganz viel auf dem Handy.
Aber was heißt leider?
Ja, also eigentlich ist schon schöner am Laptop zu arbeiten. Also ja, so auf einem größeren Display und aber auf der anderen Seite ist das Handy halt erreichbar. Du kannst es immer und überall machen. Sitzt als Beifahrer, sitzt im Auto, sitzt in der Zugbahn, wo auch immer und bist halt ja in der Lage, irgendwie Content zu erstellen, hochzuladen und so weiter und so fort. Also ja. Die Organisation am Handy ist halt ist sehr pragmatisch.
Wie viel, ja, das ist aber, haben wir eben drüber gesprochen, das ist ja das, was der Algorithmus eigentlich auch will. Ne?
Ja.
Wie viel Instagram hattest du heute Zeit?
Heute sind es bisher 56 Minuten.
Ich bin bei 29 Sekunden.
Ja, schon ein Unterschied.
Ja, gerade während du hier redest, habe ich nämlich auch mal geguckt, aber jetzt gucke ich mal gestern. Donnerstag, Instagram 5 Minuten. Eieiei. Mittwoch 14 Minuten.
Ich sag mal, das, was wir da aber auch natürlich sehen, ist der Unterschied zwischen einem sag ich mal, Boomer und
Alter, ich bin doch kein Boomer, Mann. Ich bin doch nicht mal 40, du Penner.
Nein, aber der Unterschied ist natürlich auch darin begründet, dass sicherlich meine Generation noch viel mehr Zeit am Smartphone verbringt, was aber nicht unbedingt förderlich ist. Also man sollte das eigentlich nicht weiter fördern.
Absolut, und jetzt sage ich dir noch was. Am Montag hatte ich 35 Minuten Instagram und da ich beruflich im Marketing arbeite, habe ich Instagram auch während der Arbeitszeit im Browser offen und gucke da in meinem Feed zwischendurch rein, muss aber auch gucken, was unsere Marken oder sonstige Branchen auf Instagram zwischendurch treiben. Ist zum Glück nicht mehr mein Hauptjob. Also früher war ich in einer Agentur auch im Social Media Marketing, im Designbereich tätig. Zum Glück mache ich das nicht mehr. Also ich bin Social Media Marketing sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt. Gar nicht, naja, egal, führt zu weit. Da werden auf jeden Fall bei ganz großen Brands Gelder verbrannt, die man auch echt anders investieren könnte heutzutage und sollte. Show and Shine Scheiße. Aber das ist gar nicht darauf bezogen, was ihr da macht, sondern es ist noch in ganz anderen Sphären. Hast du mal irgendwas gemacht oder ihr irgendwas gemacht, wo ihr wusstet, dass wir bei intrinsisch und extrinsischer Motivation irgendwas gemacht, so einen bestimmten Move, wo ihr wusstet, so damit könnten wir die und die Brand triggern, dass wir vielleicht da ein Sponsoring oder eine Kooperation einleiten können. Also ich kenne das viel, dass viele im Angelbereich andauernd irgendwie den Hersteller von ihrem Köder verlinken, mit dem sie gefangen haben, in der Hoffnung, die werden irgendwann auf sie aufmerksam. Habt ihr sowas in euren Anfängen mal gemacht?
Ich würde behaupten, als wir eine Kooperation mit Duo eingegangen sind, also dieser Heartbait-Marker aus Japan, da haben wir das vorher auch tatsächlich so ein bisschen gemacht. Da haben wir schon auch immer mal so ein paar Forellenwobbler von denen halt auch gezeigt. In den Kameras haben die halt auch markiert und dann sind die aber auch drauf angesprungen. Ja, also das hat sogar dann funktioniert in dem Fall. Ja, genau. Bei Savage Gear bei uns war es tatsächlich nicht so. Da haben wir die, glaube ich, gar nicht markiert, sondern da ist es einfach generell aus dem gesamten Konsens halt daraus geworden, weil wir angefangen haben mit dem Big Bait Angeln an sich. Und das war einfach so viel Überschneidungsmenge, dass sich das dann irgendwie so positiv ergeben hat.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch ganz viel diese Line-Through-Dinger gefischt.
Ja.
Und das
Line-Through-Crowd, Roaches, alles.
Kann ich mich dann erinnern. Die gesamte
Palette hoch und
runter. Gedacht, die kleinen Jungs, alle, die haben Routen, damit können sie sich selber werfen einfach. wir haben ja gerade drüber gesprochen, Content is King. Produzierst du Content vor? Denkst du viel darüber nach, dass du eine Strategie hast? Also wir haben eben beim Angeln ich habe den ersten Fisch gefangen, ne? Da hattest du das Handy schneller an der Hand und auf Record gedrückt, als ich den Fisch im Cache hatte.
Ja. So ungefähr.
Das ist natürlich auch was du automatisch machst. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, was wir damit machen. Wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hier seht und hört, ist haben wir genau das damit gemacht, was man damit machen sollte. Wir haben nämlich diesen Podcast promotet. Vielleicht über das Reel, was es dazu gibt, hier auf diesen Podcast gestoßen. Aber hast du da eine Strategie, dass du besonders sagst, so, yo, ich komme jetzt 3 Tage nicht zum Angeln, aber ich produziere beim nächsten Mal Angeln davor extra Bilder vor, damit ich was zum Posten habe?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, auf meinem Handy fertig geschnitten, etwa bestimmt, weiß nicht, 30 Videos, die ich sofort veröffentlichen könnte. Also als fertiges Reel posten. Noch genügend Material für wahrscheinlich 150 weitere Videos und Fotomaterial für in meinem Unused-Ordner, weiß nicht, sind noch 400 Bilder oder sowas drin, die ich jederzeit sofort zur Verfügung hätte.
Okay, Wahnsinn. Ja. Aber gut, du bist jeden dritten Tag angeln, also im Schnitt, ne?
Ja.
wenn wir jetzt von über 100 Angeltagen sprechen. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ich will nicht lügen, vielleicht gucke ich gleich nochmal, aber ein Bruchteil davon, vielleicht ein Drittel. Aber gut, ich habe aber auch zwei Kinder und
ein Vollberuf. Ist auch nochmal eine andere Situation, ja.
Ihr seid ja recht schnell dabei, auch Trends zu verstehen und zu adaptieren, die im Internet laufen, finde ich. Das heißt, da brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel drüber reden. Wir haben jetzt geklärt, dass ihr euch viel mit Social Media Marketing auseinandergesetzt habt, auch außerhalb vom Angeln, dass deswegen irgendwie klar ist, wenn es einen neuen Trend gibt, wie irgendeine bestimmte Art von Reels oder irgendein Song, der gerade krass performt in den Reels, dass ihr bewusst das nutzt und auf den Trendzug, nee, will ich das gar nicht nennen, aber einfach ja, doch, das, was klar,
auf den Trendzug
aufspringt, weil ihr wisst, der Content wird dann besser ausgespielt und ihr kriegt mehr Reichweite
dafür. Wenn es dann auf einmal so ein Hawk-Tour-Content gibt, dann muss man den auch irgendwie
verwursten. Habt ihr was dazu gemacht?
Ja, klar, natürlich.
Ich glaube, okay, sehr gut.
Habe ich dann einfach so eine Spule Sickbraid rausgenommen, habe die an Fluorocarbon geknotet und habe halt dann noch das Vorfach angefeuchtet, bevor ich den Knoten
zuziehe. Das habe ich auch gesehen. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut.
You gotta give it that hug tour and spit on that thing.
Ja.
Ja.
Ihr macht auch TikTok, ne? Wir sprechen jetzt ganz viel über Instagram. Würdest du sagen, die Community ist da eine andere? Die ist bestimmt jünger, oder?
Viel jünger. Ganz andere Reichweite. Man braucht auch tatsächlich anderen Content. Also wer den gleichen Content immer auf Instagram und TikTok nutzt, schöpft auf jeden Fall nicht das volle Potenzial aus. Mhm. Wer sich allerdings auch unser TikTok mal komplett reinzieht, der stellt fest, das ist auch ganz schöne Müllhalde. Also einfach alles so, was kurz davor ist, vom Handy gelöscht zu werden, wird da einfach nochmal hochgeladen, was teilweise aber in geisteskranken Klickzahlen resümiert. TikTok mag prinzipiell komplett uneditierten Content. Also alles mit Logos, Markenemblemen, Schnitt hier und Trommelwirbel da, kommt überhaupt nicht gut an bei TikTok. Ah, okay. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum man sieht, dass die deutschen Angelmarken alle auf TikTok strugglen. Alle.
Ja.
Also ich glaube, das größte TikTok markentechnisch hat tatsächlich Savage Gear Official, aber selbst Nace, Hecht und Barsch und so, die haben alle Probleme, irgendwie viele Follower zu generieren, weil das einfach meines Erachtens noch viel zu hoch editiert ist.
Vielleicht liegt das auch daran, dass TikTok eine Müllhalde ist.
Das ist auf
jeden Fall so, ja. Ich weiß nicht.
Also die Nutzer nutzen es ja selbst auch so, ne? Ich sag mal, wenn wir jetzt unabhängig von, sage ich jetzt mal, irgendwelchen Beauty-Make-up-Content oder von hübschen Frauen jetzt mal weggehen, sondern uns wirklich Content-Creator angucken, keine Ahnung, Snowboarder oder sowas, die haben halt auch, die, keine Ahnung, die haben 500.000 Follower und haben trotzdem Videos, die 2.000 Klicks haben, weil einfach dieser Algorithmus so anders funktioniert und man muss da auch einfach viel hochladen, um da einfach am Ball zu bleiben. Ja, also TikTok ist ganz was anderes. TikTok hat man auch keine so krasse Form von, ich sag mal, Audience typischerweise. Also auf Instagram sind es immer mindestens, ich sag mal, ein Stamm von den gleichen 1.200 Leuten, die immer unsere Bilder liken oder sowas und alles andere ist Add-on. Und auf TikTok gibt's das grundsätzlich überhaupt nicht. Also wenn ein Reel viral geht, dann nicht, weil unsere 60.000 Follower auf TikTok das sehen, sondern weil es einfach 60.000 neue Menschen sehen. Also es ist irgendwie eine ganz, ganz andere Form von Content tatsächlich. Ja.
Was macht ihr, wenn von einem auf den anderen Tag ein Social Network einbricht, verboten wird oder sonst irgendwas?
Ich meine, ja, wie das jetzt ja zum Beispiel neulich bei TikTok der Fall war in den USA.
Genau, TikTok wäre in den USA fast verboten worden oder Elon Musk hat Twitter kaputt gemacht oder irgendeiner von den anderen beiden Wahnsinnigen in Amerika macht irgendeinen Move oder so. Was passiert dann? Habt ihr einen Backup-Plan?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Deshalb fahren wir da, sage ich mal, mittlerweile immerhin zweigleisig, dass wir TikTok als auch Instagram bespielen. Es gibt aber auch keine ernstzunehmenden Short-Form-Content-Alternativen. Es gibt natürlich so eine Alternative wie YouTube oder sowas, aber das ist Long-Form-Content, der ganz anders bespielt werden muss. Wird wahrscheinlich auch zukunftsmäßig von uns bespielt werden. Auf jeden Fall. Es gehen dahin auch Pläne, sag ich mal. Aber ja, was passiert, wenn jetzt Instagram verboten werden würde? Ich halte es generell für super unwahrscheinlich, dass es getan wird, weil auch super viel wirtschaftliches Interesse von auch sehr vielen sehr großen Firmen mittlerweile da dran hängt.
Ja, aber das war bei Facebook auch so. Und Facebook ist jetzt auch nur noch ein Social Network, wo irgendwelche Boomer Blumenbilder posten,
oder
irgendwelche Nazi-Scheiße
oder passiert. Oder es halt haten, dass wir halt den Hecht in die Kamera pressen, ja.
Ja, die genau. Hater Also ich habe immer so ein Beispiel dafür an dem Punkt, wo auf Social Media angefangen wurde, sich zu siezen, also auf Facebook, das war der Punkt, an dem Facebook bergab gegangen ist. Das war mal voll geil. Ja. Ich glaube, ich hatte auch ganz, ganz frühen Facebook-Account. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der ganz früh. Und das war ja voll geil, ne? Sich so zu vernetzen und Wahnsinn. Und dann fing irgendwann. Und diese ganzen Leute, aber muss man darauf achten, die jetzt bei Facebook alles kaputt gebumert haben, ne? Die hängen ja auch mittlerweile auf Instagram schon.
Ja, rum, ne?
Also du merkst es da auch so.
Ja.
Und ich glaube, dass die Leute, die Ü 30 sind und bei TikTok rumcringen, die werden auch, also da werden, sind ja auch irgendwelche Muttis und Omis schon unterwegs und posten ihre Blumenbouquets. Ne?
Ja, richtig. Also da findet halt einfach ein Wechsel statt. Und ich sag mal, wir selbst, würde ich jedenfalls behaupten, sind da einfach dann so gestellt, dass wir auch auf jeden Trend sofort aufspringen würden. Wir haben auch beispielsweise bei Threads, also diesem Twitter von Instagram, haben wir auch einfach sofort angefangen zu posten, an dem Tag, als es online gegangen ist.
Ja.
Okay, haben dann festgestellt, nach 150 Postings und irgendwie 6.000 Followern.
Das zieht nicht, ne?
Das ist überhaupt nichts, das ist ja eine komplett tote Plattform.
Ja, ich glaube, das ist nur für die Angler nichts, ne? Weil man merkt schon, also in der Bubble, in der ich mich bewege, neben dem Angeln, ist es so, dass viele Leute, die von Twitter dann nicht zu Mastodon oder Blue Sky gegangen sind, posten jetzt ihre Sachen auf Threads und der Ton wird da ähnlich, gerade wie zu Zeiten bei Twitter, kurz bevor es Kacke wurde. Aber ich glaube, dass die Angelbubble, für die ist das
nichts. Nein, das ist irgendwie, was willst du da für Content erstellen? Es ist ja mehr so spruchorientiert irgendwie. Es hängt von deinem Wording ab, was du da, also es ist ja meist so textbasiert und was wollen wir Angler mit textbasiertem Content? Also,
ja, ich glaube schon, dass man da was machen kann.
Oder sicherlich,
muss man die Energie
aber
haben, das
genau, durchzuziehen. Nicht nur die Energie haben, sondern halt auch irgendwie, also sich da so ein richtiges Standing zu erarbeiten, aufzubauen.
Man muss halt einen Mehrwert bieten.
Genau, und das ist also ist auf jeden Fall eine abstrakte Strategie notwendig.
Seid ihr euch mal darüber bewusst, was ihr für eine Reichweite habt? Also
nein.
Seid ihr euch darüber bewusst, was ihr für eine Vorbildfunktion vielleicht auch habt durch eure Reichweite oder was ihr für eine Macht habt durch eure Reichweite?
Das hoffe ich schon. Jedenfalls, dass uns das bewusst ist. Manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, also wenn man sich vorstellt, man postet jetzt irgendein Instagram-Reel und sagt, oh scheiße, das geht ja überhaupt nicht gut, das haben sich nur 15.000 Leute angeguckt.
Mhm.
Muss man sich aber im gleichen Schachzug ja mal vorstellen, dass die Ortschaft, in der wir uns gerade befinden, weniger Einwohner hat, als Leute diesen Post gesehen haben.
Ja.
Also wenn ich mir die jetzt alle mal so auf einem so Marktplatz versammelt vorstellen würde, weiß ich nicht, ob ich da manchmal sowas hochladen würde, ob ich da das gleiche publizieren würde vor dieser Menschenmasse, wie was ich auf Social Media hochlade. Also das sind schon sehr abstrakte Zahlen, mit denen man da eigentlich jongliert. Ja.
Okay. Habt ihr mal was in eurer Reichweite gesagt, wo ihr hinterher sagen würdet, oder mit, wie soll ich das sagen, habt ihr mal was euch geäußert, was eine große Reichweite gekriegt hat, wo ihr hinterher gesagt habt, scheiße, das hätte ich mal lieber nicht gesagt. Also sowas wie zum Beispiel Zurücksetzen von Hechten ist schädlich.
So ein aggressives Beispiel war es jetzt nicht, aber was mir auf jeden Fall einfällt ist, wir haben mal tatsächlich damals, das ist 4 Jahre her, würde ich behaupten, ein Bild geteilt von dem guten Yoshinator, ist ja ein Begriff in der Angelszene. Also wer Yoshi nicht kennt, der hat das Angeln wahrscheinlich verpasst, jedenfalls auf den modernen Netzwerken. Klar. Und da hat er einen Barsch ein Döbel im Barschgriff gehalten, also mit Daumen so im Maul drin.
Ja, ja.
Und hat ihn daran so halt hochgehoben.
Ja.
Und das hatten wir in der Story und haben gesagt, so hält man keine Döbel hoch.
Ja.
Und ich weiß nicht, wer aus Yoshis Community, aber da ist irgendjemand 1000 Beiträge bei uns runtergeswiped und hat einen Beitrag von uns von 2018 gefunden, wo ich genau so einen Döbel gehalten habe. Geil. Und das war auf jeden Fall nicht so der smarteste Move, den ich jemals gebracht habe.
Okay.
Ja, genau. Witzig. Also sorry an Yoshi an der Stelle nochmal. Wobei die Grundthese ja richtig ist, also ein Döbel sollte man nicht so im Maul halten.
Ja.
Aber auf jeden Fall war es dann eher lächerlich.
Es gibt ja diesen Spruch, do it for the gram, ne? Mhm. Fühlst du dich manchmal getrieben?
Ja.
Getrieben liefern zu müssen, weil du dadurch ja auch Geld verdienst, weil daran auch so ein bisschen deine physische Existenz ja
auf jeden Fall. Gewissen Art und Weise. Es gibt ein recht prominentes Reel bei mir auf Instagram, wahrscheinlich wollen das die Leute jetzt gerade gar nicht hören, aber das ist tatsächlich auch ein bisschen inszeniert. Ich habe meine Zange über Bord geschmissen und greife einem 1,15 Meter Hecht ins Maul, um den Haken zu lösen. Und mir ist natürlich sehr wohl bewusst, dass ich auch einen Stock hätte nehmen können am Ufer und damit den Haken hätte lösen können. Aber ich weiß halt auch ganz genau, dass ich provoziere, wenn ich diesem Hecht ins Maul greife, dass das Ding viral geht und dass sie das wegklicken. Und der Plan ist auch aufgegangen. Also ich weiß nicht, das haben sich 150.000 Leute angeguckt, dieses Reel. Und natürlich haben ganz viele drei Leute drunter geschrieben, wie dumm bist du eigentlich, nimm doch einen Stock. Aber das war schon mit Absicht. Also.
Naja, geil. Also schön, ich find's mega toll, dass du so offen darüber redest.
Also kann man jetzt davon halten, was man möchte. Muss dazu sagen, ich habe viele große Hechte in meinem Leben gefangen. Ich bin mir immer noch sehr sicher bei dem, was ich da so tue. Und natürlich habe ich da auch immer noch eine Kreatur in der Hand. Und ich weiß, wenn er das Maul zumacht, dann habe ich schlechte Karten.
Ja.
Und ich habe dann natürlich auch danach geblutet, ist ja logisch. Mhm. Aber es war trotzdem einfach ein Move, wo, ich sag mal, für meine Verhältnisse das sich ein sicheres Umfeld war. Also ich würde jetzt keinem Alligator ins Maul greifen.
Ja, aber geil reflektierter Move. Ich finde es richtig gut, wie offen du mit mir sprichst darüber. Also nicht nur mit mir, das hören ja hier
auch ein paar tausend Leute. Ja, eben, muss man hier fast aufpassen, was man sagt. Aber das ist ja so. Also definitiv, so funktioniert die Social-Media-Welt. Und das muss einem auch voll und ganz bewusst sein, wenn man da reingeht. Und bitte jetzt hier auch an alle Jungs und Mädels, die vielleicht auch sowas nachmachen möchten, überlegt schon nochmal vorher, bevor ihr den Scheiß macht. Aber grundsätzlich gilt für Social Media, je mehr Scheiße ihr macht, desto besser performt es auch.
Ja,
das alles ist ja halt so. Immer gesettet. Also es muss halt alles in irgendeinem Rahmen sein, ja?
Das ist ganz wichtig. Also so negative PR ist ja auch PR. Das so sagt man das in der professionellen Werbewelt. Sagt
prinzipiell
man
ja so, schon, ja.
Hauptsache, man findet in der Öffentlichkeit statt. Siehst du diese Entwicklung ein bisschen als kritisch? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Red Bull wird in bestimmten Kreisen auch Behindertenmanufaktur genannt, weil die Firma Red Bull quasi
mit den Profisportlern
genau, ich glaube, ich habe das sogar mal im Podcast mit Bürger, glaube ich, gesagt. Früher war es irgendwie richtig krass, wenn du mit einem BMX-Rad einen Backflip gesprungen bist oder mit einem Motocross-Motorrad. Gab es damals einen Film, der hieß Children of a Metal God, da ist ein Typ mit einem Motorrad einen Rückwärtssalto über eine Rampe in den See gesprungen. Der hat ihn nicht mal gelandet. Ne? Und heute springen irgendwelche Athleten so Double Backflip No Handed whatever in einer Halle, und Red Bull sponsert ja diese Athleten und baut die krassesten Parcours auf Häuserdächern, sagt Leuten so, fliegt man mit einem Sportflugzeug durch Loopings mitten in der Stadt, was nicht alles, ne? Also geisteskranke Sachen, Hammer Content, mega sich anzugucken, ist ja auch auf der anderen Seite krass, Athleten so zu pushen, aber es gibt ja auch viele Athleten, die dadurch sich quasi ins Ausgeschossen haben, ne?
Ganz sicher,
die gibt und im Prinzip tun die das einmal für Attention. Aber sie tun es auch für den Kapitalismus und auch für Red Bull. Red Bull macht das ja nicht, weil die das cool finden, wenn einer einen Double Backflip mit dem Moped springt, so, sondern die machen das ja auch schon einfach, weil sie beim Red Bull Rampage whatever der Typ das gemacht hat und auf der Rampe riesengroßes Logo drauf war.
Das stimmt.
Und ich habe das Gefühl, ganz kurz noch, dass in der Angelwelt manche Dinge auch total kritisch zu betrachten sind, weil es Menschen gibt, als Beispiel dieses mehrere Barsche in die Kamera halten. Oder,
das ist ein gutes Beispiel für die Angelszene.
Oder Fische, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber dieses lange Handeln mit Fischen, bevor man sie ins Wasser wieder zurücksetzt, wenn man Catch and Release machen will und so weiter und so fort. Fischen in Schongebieten. Es gibt ganz viele Beispiele davon, wo Leute vielleicht am Rande der Legalität oder am Rande der ethischen Machbarkeit meiner Meinung nach rumgrinden, um Reichweite zu kriegen. So. Und das tun sie ja, weil Leute wie die Profi-Angler oder Leute wie du, Hardcore-Angler mit viel Reichweite, die sie sehen, sind nämlich 15-Jährigen, die sehen so, krass, Max Guder, Alter, der fängt 1,30 Meter Hecht und greift dem ins Maul oder 1,15 Meter oder sonst irgendwas. Oder die machen dies oder machen das und die wollen diese Attention auch. Also du siehst ja was und das möchtest du auch. So, das ist ja das Game, was da stattfindet. Ja. Ne? Man inszeniert sich, du gibst offen zu, dass du bewusst auch Dinge inszenierst, was ich auch gar nicht schlimm finde. Aber die Frage ist ja, ist es gut, was da passiert? Und da komme ich wieder auf diese Verantwortung zurück. Bist du dir bewusst, also, oder seid ihr euch bewusst, was ihr da macht, dass ihr eine Verantwortung habt, weil ganz viele junge Angler euch auch zugucken?
Das stimmt. Ja, wo fange ich da jetzt an? Ganz kurz zu dieser Red Bull-Thematik grundlegend. Ich sehe da auch einfach sehr viel Eigenverantwortung bei den eigenen Athleten. Also ich sag mal, es gibt auch genügend, keine Ahnung, Ultraläufe, die jetzt nicht von Red Bull gesponsert sind, wo die Leute halt einmal Race around Mont Blanc beispielsweise absolvieren und die Leute, die da alle mitlaufen, die tun ihrem Körper auf jeden Fall nichts Gutes und ja, das ist denen auch voll bewusst, aber das ist halt in deren persönlicher Entscheidung einfach so drin. Also ich sehe da jetzt weniger ein Problem, dass da jetzt ein Konzern Menschen ermöglicht, Sachen auszuleben, die sie sonst gar nicht ausleben könnten. Natürlich kann man sagen, ja, wenn sie da als Leute verletzen, sowas, aber im Endeffekt ist ja auch noch jeder dafür verantwortlich, was er selbst tut. Und absolut, ich glaube ja nicht, dass Red Bull von jemandem verlangt, diesen Parcours abzufahren. Mhm. Ich glaube eher, dass die Athleten ja sagen, hey, ich hätte gerne Interesse an dem Preisgeld, was ja, da klar stattfindet oder sowas. Also insofern ist, finde ich das immer ein bisschen oberflächlich zu sagen, dass die Konzerne, die dahinter stehen, dafür verantwortlich sind. Weil es, im Endeffekt sind es ja die ausführenden Akteure selbst, die dafür verantwortlich sind. Um das Ganze aber auf die Angelszene zurück umzumünzen, es ist definitiv ein schwieriges Pflaster, gerade was das Thema Verantwortung anbelangt. Ich glaube, man muss da auch sehr transparent rangehen. Ich meine, deshalb findet hier auch gerade so eine recht ehrliche und offene Berichterstattung ja, meinerseits mega, ja, ja, statt, weil man muss schon auch einfach schauen, was hat es jetzt hier mit wie genau auf sich. Gerade dieses Thema Barsche Heltern ist ja so ein, also dieser Common Ground, sag ich mal, bei Barschanglern. Okay, ich habe jetzt hier einen dicken Barsch gefangen, ich mache jetzt nochmal 10 Würfe. Und die anglerische Realität ist nicht, dass ich halt dann schreibe, ich mache 2 Würfe mehr und hoffe, dass ich in diesen 2 Würfen noch einen weiteren Barsch fange, um in die Kamera zu drücken, sondern ich kenne ominöse professionelle Barschangler, die eine Stunde lang mit so 2 Barschen im Kescher rumfahren, um auf der Suche nach dem dritten. Ja. Und das ist halt einfach eine wirklich ernstzunehmende, ja auch ethische Frage.
Absolut.
Und moralische Frage, muss das sein? Nein, das muss eindeutig nicht sein. Das ist völliger Quatsch.
Ja.
Und da muss man schon sehr reflektiert rangehen und muss man auch echt schauen, wie man das Ganze angeht. Ich habe selbst auch Bilder bei mir in der Galerie, wo ich 2 dicke Barsche hochhalte. Man kennt natürlich nicht immer den Hintergrund dahinter.
Nee.
Und sicherlich ist es mir selbst auch schon mal so ergangen, dass ich dann doch nicht nur 2 Würfe gemacht habe, sondern dann halt auch 10, 15 Würfe gemacht habe und dann erst den 2. Barsch gefangen habe. Mhm. Aber das muss man ganz klar und eindeutig hinterfragen und sagen, muss das sein? Nein, muss es nicht sein. Und da sollte man auch effektiv was gegen tun, ganz eindeutig.
Das heißt, du denkst schon drüber nach,
ja,
was du postest,
also
weil
ich
du dir dessen bewusst bist.
Ich habe da mal ein ganz schönes Gespräch mit einem Niederländer drüber geführt. Der hat mir gesagt, erstens, er spürt überhaupt nicht, ob er, wenn er Barsche zurücksetzt in den Trupp, dass die jetzt irgendwie dann nervös werden, deshalb nicht mehr beißen. Er meint, das ist prinzipiell schon mal völliger Quatsch. Und er meinte auch, gerade dieses Aneinanderreiben der Schuppen irgendwie von den Barschen in den Keschern sorgt irgendwie für parasitäre Einwüchse. Keine Ahnung, ist irgendeine steile These und da habe ich mich auf jeden Fall intensiv mit ihm drüber ausgetauscht. Und seitdem habe ich auch kein solches Posting mehr gemacht, obwohl ich da noch einiges an Content auf meinem Handy habe, aber wo ich mir dann gedacht habe, okay, der gute Mann hat einen Punkt und das muss einfach nicht sein.
Ja, richtig.
Ja.
Absolut. Erzähl mal, wie so eine normale Woche bei dir abläuft. Also durchschnittlich, ich muss jetzt nicht die letzte oder die nächste nehmen, aber
durchschnittlich, boah, also ich sag mal, es ist ja gerade für mich alles ein neues Setting, deshalb ist es auch ein bisschen schwieriger jetzt zu sagen, wie meine, also
wie war es im letzten Jahr?
Ja, okay, genau, also im letzten Jahr war es für mich so, Studium hat für mich nicht mehr so viel Zeit in Anspruch genommen, der Master of Education ist ziemlich easy.
Okay.
Und, ja, dementsprechend hatte ich halt so ein paar Vorlesungen und so weiter und so fort, aber konnte auch meine Uni irgendwie auf 3 Tage die Woche reduzieren und habe dann nicht nur einen Angeltag pro Woche meist irgendwie gehabt, oder meist habe ich irgendwie, ich sag mal, einen intensiven Angeltag in der Woche gehabt und einen Tag am Wochenende, den ich noch geangelt habe. Drum und dran habe ich halt so mein soziales Leben gestaltet mit Freundinnen, mit Freunden, mit ja, allem, was so ansteht. Und das waren so, sag ich mal, dann 2 Angeltage in der Woche, die ich mir etwa mal eingeplant habe. Das war meist bei mir Mittwoch und dann halt irgendwie mit Willi zusammen einen Samstag oder wie auch immer. Und dann kam halt dazu noch immer mal so längere Angeltrips, vorlesungsfreie Zeit und so weiter und so fort, wo man dann eine Woche unterwegs war. Und deshalb komme ich dann irgendwie auf summiert 100 Angeltage.
Okay.
Ja, so in etwa war das bei mir. Also war schon viel, viel Zeit auch, die man ins Angeln stecken konnte.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass sich bei dir jetzt ein bisschen was ändert und dass es mit dem Referendariat so jetzt erstmal nicht stattfinden wird. Mhm. Dass du quasi der Master of Education bist. Aber gerade an dem Scheidepunkt stehst in deinem Leben zu entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Wo siehst du dich denn in 20 Jahren? Das ist ja so eine, oder sag mal,
da,
ich weiß, du hast einen Plan, das hast du mir vorhin beim Angeln erzählt, so für die nächsten 4, 5 Jahre. Mhm. Du bist ja auch noch sehr jung. Wo siehst du dich denn in den nächsten 4, 5 und wo siehst du dich vielleicht in 20 Jahren?
Ja. muss tatsächlich sagen, so eine Vision im Kopf von ferner Zukunft ist bei mir eigentlich schon auch so ein schöner, geregelter, ganz normaler Familienalltag. Also das wünsche ich mir auch definitiv. Also irgendwie halt mit irgendeiner Form von, ja, mit Frau und ein, zwei Kindern irgendwie das Leben ganz normal zu bestreiten. Also das ist definitiv meine normale Zukunftsperspektive. Und ich sag mal so, bis vor kurzer Zeit habe ich das auch gedacht, dass das so eintreten wird mit 3 Wochen irgendwie an der Schule arbeiten, 2 Tage unter der Woche angeln gehen können, weil das halt auch Teil meines Berufes dann irgendwie wäre. Also so eine Mischkalkulation, sage ich mal, aus Angeln und Lehramt und damit irgendwie alt und glücklich zu werden.
Also Lehrer und Angelpenner, oder wie hast du das genannt?
Genau, also der Begriff des Angelpenners, der ist so bei mir in der Bubble so ein ganz beliebter, um das zu beschreiben, was man da eigentlich halt macht.
Ich finde es geil, das werde ich adaptieren. Ne?
Es ist ein sehr spezieller Begriff, muss man sagen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch den Leuten gegenüber äußern, die noch mehr Geld beim Angeln verdienen.
Ja.
Angelpenner, das finde ich richtig gut.
Und
erzähl mal weiter.
Genau, stimmt. Jetzt die kurzfristige Perspektive, wo sehe ich mich in 4, 5 Jahren? Tatsächlich möchte ich mir jetzt meine Selbstständigkeit im und rund um das Angeln aufbauen und dementsprechend sehe ich mich eigentlich in 4, 5 Jahren dabei ziemlich viel und intensiv zu angeln und dabei coolen Content irgendwie in irgendeiner Form für was auch immer für eine Plattform zu erstellen und einfach viele Angler und Anglerinnen an meinem anglerischen Dasein teilhaben zu lassen. Viel Lehrinhalte auch rund um das Angeln zu vermitteln, weil ich glaube, diese Lehrfunktion oder diese Lehreigenschaft, die passt mir, glaube ich, ganz gut. Also ich bin nicht Lehrer ohne Grund geworden. Ich glaube, ich kann Inhalte gut
vermitteln. Freundchen, erstmal bist du nur Angelpenner, du bist kein Lehrer, okay, nur weil du studiert hast.
Ja, und deshalb sehe ich mich in 4 bis 5 Jahren eigentlich irgendwo in der Selbstständigkeit oder vielleicht auch im Angestelltenverhältnis irgendwo in der Angelszene. Genau, aber genau definieren kann ich das auch noch nicht so richtig.
Hast du das Gefühl, dass du in den letzten Jahren, wo du so viel Content gemacht hast und geangelt hast und geangelt hast und geangelt hast, dass du da irgendwas verpasst hast im Leben?
Nein.
Also was andere vielleicht gemacht haben?
Ich sag mal.
Aus deinem Freundeskreis vielleicht?
Ja klar, natürlich so ein paar Kumpels. Aber ich muss sagen, ich habe mir meine Zeit eigentlich immer gut eingeteilt, habe immer gute Zeit auch mit Freunden genossen, die jetzt nicht angeln gehen. Nur Teil davon ist meistens immer Fisch mitzubringen für mich. Also wir haben so bei uns in Göttingen immer so einen Standard, irgendwie so einmal alle 2 bis 3 Wochen setzen wir uns zusammen, dann gibt's Zander, Forelle, was auch immer, so wird einfach zusammen gekocht und ein geiler, chilliger Abend gemacht.
Max muss liefern.
Ja, richtig, genau. Und ja, das ist eigentlich so die Lebensrealität und ich würde sagen, dass ich was Großartiges verpasst habe, eher weniger.
Okay, hast du das Gefühl, dass in deinem Leben mal was gelitten hat durchs Angeln?
Also, ja. Eindeutig. Freundschaften haben schon sehr gelitten. Also ich habe jetzt einen sehr kleinen Kreis von sehr ausgewählten Freunden, die aber auch verstehen, wenn ich auch lange angeln bin und wenn ich einfach nicht erreichbar bin für irgendwie 3 Wochen, was weiß ich, man sich nicht sieht. Ja, das ist halt so der Preis, den man dafür zahlt. Und natürlich war ich auch weniger auf Feiern, Clubs, Partys, wie auch immer. Jetzt gerade neulich waren meine Kumpels irgendwie alle mal zusammen bei uns in Göttingen so in dem Standardclub und wäre ich total gerne dabei gewesen. War ein richtig geiler Abend, haben die mir alle halt erzählt. Ich war halt nicht dabei, weil ich in Holland auf dem Savage-Gedreh war. Also,
hast du wenigstens was Geiles gefangen?
Nee. Also doch, der Dreh lief gut. Also immerhin das, okay. Aber genau an dem Tag natürlich nicht.
Du hast ja in der Vergangenheit das ein oder andere Turnier mittlerweile auch gefischt. Ich muss gestehen, ich bin da nicht ganz so vorbereitet, weil ich mir Angel-YouTube nicht mehr so intensiv reinpfeife wie die letzten Jahre noch. Mhm. Du hast, wenn ich richtig weiß, die Fisch- und Fang-Profiliga Hecht gefischt auch.
Ja.
Du hast bei der Profiliga, der normalen Profiliga moderiert.
Genau, das war die One Lure Challenge, ja.
Da durftest du in die Fußstapfen von Horst Hennings treten quasi.
Absolute legendäre Fußstapfen, die sind viel zu groß für einen selbst.
Das wollte ich ganz kurz, gut, dass du es selber merkst. Du hast den YPC, glaube ich, zweimal.
Nee, den YPC werde ich jetzt das zweite Mal mitfischen.
Ah,
und jetzt wird es das zweite Mal passieren.
Hast du dadurch das Gefühl gehabt, dass die Leute dich eh schon kannten oder dass da eine neue Zielgruppe dazugekommen ist? Ich meine, die Fisch- und Fang-Zielgruppe ist älter als die klassische Instagram-Zielgruppe oder sonst irgendwas?
Jetzt beispielsweise Angelwelt 2024, geiles Event, muss man einfach sagen. Und da kamen echt viele Leute auf mich zu, die gesagt haben, dass sie die One-Word-Challenge und auch die, dieses Moderieren extrem cool fanden.
Ja, hast du auch gut gemacht.
Hab ich auch gesehen. Vielen Dank. Und muss ich auch sagen, also das kam bei den Leuten echt gut an und sicherlich erschließt man damit einen neuen Stamm von Menschen. Eben diese etablierte Anglerschaft mit 50 plus Jahren, irgendwie sowas, die halt dann auch mal auf so einer Messe rumlaufen und die dann einfach mal darauf ansprechen, dass sie das cool finden, die halt eben jetzt nicht am Tag wie ich 2 Stunden auf Instagram rumhängen.
Ja, aber das muss ich auch sagen, da hast du Eier bewiesen, ne? Souverän wegmoderiert das Ding, also das fand ich gut. Das
war auch ganz spontan, weil Horst Hennings ja leider nur krankheitsbedingt ausgefallen ist und Henning hat mich einfach angerufen, Max, du bist doch Student, ne? Wie wichtig sind deine Vorlesungen nächste Woche? Ich so, hä, wie? Ja, wir bräuchten einen Moderator für die One-Lure-Challenge. Ich so, bin ich dabei. Okay. Und dann einfach gemacht. Und ich bin super dankbar drum, dass ich es gemacht habe, weil es wieder geile Erfahrungen gesammelt und
absolut.
Das mit der Fischenfang, muss man auch einfach sagen, ist ein mega geiles Team und es macht immer Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja.
Wie ist es denn beim YPC zum Beispiel? Mhm. Wie hart stehst du da unter Druck? War das erste Turnier, was du gefischt hast?
Ich habe ein paar Online-Angelturniere schon mitgefischt.
Ja, okay,
aber ich sag mal so, mit richtiger Kamerabegleitung war es das erste Turnier in der Form, was ich mitgeangelt habe. Und ich hatte ein halbes Jahr lang davor eine Magenschleimhautentzündung, weil ich mich richtig reingesteigert habe. Also ich bin überhaupt kein Wettkampftyp, muss ich sagen. Ich habe mal Leistungssport so ein bisschen gemacht. Also bin auf einem sehr hohen Niveau Skilanglauf gefahren und war da schon immer in meinen Trainings viel schlechter, also in meinen Trainings besser als in den Wettkampftagen. Mhm. Und Wettkämpfe sind an und für sich nicht das, was ich jetzt richtig geil finde. Und dementsprechend habe ich beim YPC wirklich stark mit mir gehadert.
Ja.
Also hatte wirklich echt, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, habe es wirklich durchgekaut. Aber ich muss sagen, jetzt habe ich den Schweinehund, was das anbelangt, überwunden.
Okay, also bist dran gewachsen.
Absolut. Quasi. Also es war eine Riesenaufgabe für mich. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Aufgabe jetzt auch im Endeffekt bestritten habe.
Vor was hattest du da am meisten Angst? Vor deinem Sponsor zu versagen? Oder grundsätzlich zu versagen? Oder vielleicht auch... Also ich stelle mir das schwierig vor. Also ich glaube, da kommt so viel zusammen vor dem, warum man eine Magenschleimhautentzündung kriegt. Ne?
Also es ist sicherlich ein Aspekt, dass man den Sponsoren nicht enttäuschen möchte. Mhm. Der steckt ja da auch sehr viel Geld in so einen Startplatz rein. Mhm. Und da muss natürlich auch einiges irgendwie so gefühlt jedenfalls bei rumkommen. Es ist natürlich aber auch immer noch Angeln so. Wir wissen halt alle, jeder kann auch mal einen schlechten Angeltag haben. Das ist einfach so. Und ich glaube, die größte Angst hatte ich vor mir selbst. Dass ich selbst einfach völlig, ja, aus anglerischer Perspektive einfach versage, so, dass ich dann einfach an einem Hechtpolder stehe und nicht mal mehr in der Lage bin, den Hecht zu fangen, wo ich aber, du kannst mich nachts um 4 wecken und ich werde in der Lage sein, da halt ein Spinnerbait hinzuwerfen und Hecht zu fangen, so.
Ja, ja.
Und davor hatte ich, glaube ich, am meisten Angst, dass ich selbst einfach mir da ein Brett vor den Kopf haue.
Ist es dann sowas wie Lampenfieber? Oder
schon auch, das, ja, ne? Und einfach wirklich so richtig ernste Nervosität. Und das halt über Tage lang.
Wie hast du abgeschnitten beim YPC?
Das erste Mal, ich habe tatsächlich ein Problem gehabt. Ich habe meine Füllkart nicht voll bekommen. Mir hat ein einziger Barsch gefehlt.
Ja.
Der hätte auch gar nicht so groß sein müssen. Dann wäre ich weitergekommen. Ich hatte in dem Training richtig geile Barsche gefangen, bis 51 Zentimeter und sowas. Also es war mega gut. Aber ich habe das Problem gehabt. Ich habe grundsätzlich, wahrscheinlich bin ich falsch an diese Challenge herangegangen. Also ich habe jetzt im Nachgang festgestellt, es wäre sinnhafter gewesen, an Tag 1, das ist ja ein 2-tägiges Turnier, an Tag 1 schon versuchen, auf die Full Card zu gehen.
Ja.
Und ich habe aber das nicht getan. Ich habe an Tag 1 irgendwie so einen Zander auf den allerersten Wurf gefangen, dann noch einen vernünftigen Hecht gefangen,
das
noch
ein paar Topwater-Punkte
eingesammelt. Genau. Aber habe dann eigentlich so mein Big Bait-Ding durchgezogen, habe versucht, einen richtig großen Hecht zu fangen, was fast gelungen ist. Ich hatte 1,10 Meter Nachläufer, das war richtig krass. Aber ja, habe einfach gedacht, so am zweiten Tag, das passt schon alles. Ich habe da so gute Plätze.
Ja.
Aber das ist halt einfach Angeln und die Realität hat mich da eingeholt. Ich habe da ein paar schöne Hechte gefangen. Ich habe auch noch einen Zander gefangen, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, dass ich Zander fange.
Ja.
Aber ja, das hat mir so ein bisschen einfach das hat mir das Genick gebrochen, dass ich dann keinen Barsch bekommen habe, obwohl das Training eigentlich gut war. Aber das ist halt eben Angeln und man muss einfach auf vieles vorbereitet sein. Das heißt, ich muss für das Jahr jetzt viel mehr Pläne haben. Also nicht nur Plan A, sondern auch halt B, C und D.
Okay. Wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und wir gerade so über Ängste sprechen, hast du manchmal Angst vor so Shitstorms oder sowas? Und wie gehst du damit um, mit dem Druck, der auf einem liegt? Ne? Also ich kenne das bei mir vom Podcast zum Beispiel, dass ich mit Kritik, also dass mich Kritik sehr doll trifft. Ich bin aber auch ein sehr empfindsamer Mensch. Da kann ich manchmal, also ich kann da gut mit umgehen, ich kann das handeln, aber das beschäftigt mich sehr. Da werde ich in einer der nächsten Folgen vielleicht auch mal was zu sagen. Ich frage mich aber, wie gehst du mit so Hate um oder mit so Kommentaren, die dich kritisieren oder?
Ich muss tatsächlich sagen, glücklicherweise haben wir eigentlich eine total liebe, nette Angel-Community. Also ich sag mal, es ist wirklich so, dass 19 von 20 Nachrichten, die uns so erreichen, sind positiv gesinnt. Ja. Eine davon ist entweder kritisch, manchmal auch konstruktiv, manchmal auch einfach so belanglos. Neulich zum Beispiel hatte ich das, da habe ich einen Reel auf Instagram gepostet, das haben sich 50.000 Leute angeguckt. Und es haben sich offensichtlich 50.000 Leute angeguckt, die ich mal verärgert habe oder so. Ich weiß gar nicht, was da los war. Da hat sich auf jeden Fall eine Riesengruppe an Menschen gesammelt, die alle unter diesem Reel kommentiert haben, dass ich unfassbar schrecklich mit diesem Fisch umgehe. Und ich kann ganz nüchtern betrachtet überhaupt nicht verstehen, was deren Punkt ist.
Okay.
Also ich kann dir das Reel auch gerne mal nachher nochmal zeigen. Ja, kannst du mal machen. Weil ich verstehe bis heute nicht, was der springende Punkt dabei ist, weil es ist ein Video, also ein ganz neues Präsentationsvideo von einem großen Hecht, wie jedes andere auch. Und ich habe bis heute noch nicht verstanden, was da passiert ist. Ich war dann auch so am Überlegen, als sich die Kommentare da gehäuft haben, lösche ich das jetzt oder nicht? Da denkt man natürlich auch schon mal drüber nach. Aber im Endeffekt ist es auch eigentlich ziemlich dolle egal. Das muss man so sagen. Okay,
das heißt, es trifft dich nicht ganz.
Genau, sobald konstruktive Kritik kommt,
sollte
man die ja annehmen.
Ja, voll.
Aber in dem Fall war es so, man sollte dir den Angelschein entziehen und tralala.
Ja, genau, aber sowas meinte ich.
Genau, und dann, das ist halt so, also das, ja, man muss jedenfalls versuchen, dass es einen nicht so doll tangiert. Ja.
Ich habe eine neue Rubrik im Podcast, die ich jetzt einführe. Und du bist der Erste, der die testen darf.
Mega.
Ich nenne sie Stichwort-Stories.
Jingle, bitte jetzt einfügen.
Ich werde dir jetzt gleich Stichwörter zuwerfen.
Ja.
Und ich würde dich gerne bitten, dass du dazu relativ kurz gefasst mal eine Story aus deinem Angelleben, die du erlebt hast, erzählst.
Ja.
Das erste Stichwort ist gefährlich.
Gefährlich? Sommer 2024 mit Willi zusammen, Bootstour in den Alpen. Wir wurden auf dem Gewässer mit Boot von Locals begutachtet, die uns offensichtlich überhaupt nicht lustig fanden, weil wir halt auch Content vom Wasser gepostet haben.
Ja.
Und haben dann festgestellt, dass das gar nicht so gut ist, das zu posten. Und man sollte sich lieber nicht mit Leuten anlegen, die in den Alpen wohnen, weil die treten einem gerne mal den Bootstrailer kaputt oder sowas. Das war wirklich ein ziemlich gefährliches und auch merkwürdige Geschichte. Boom, das fällt mir jetzt so gerade bei dem Stichwort ein.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das am Rande mitgekriegt. Ihr habt ja auch, glaube ich, ein paar Stories dazu gepostet.
Ja, ja, genau.
Wir können gleich mal, wenn das Mikrofon aus ist, nochmal drüber reden. Ich weiß, glaube ich, ungefähr, wo es war. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber guck mal, dann sind dir schon mal die Reifen platt gestochen worden und ihr hattet schon mal so einen Beef, ne?
Ja.
Das ist schon crazy. Richtig lustig.
Lustig beim Angeln.
Beim Angeln ist nicht lustig.
Das ist voll ernst. Voll ernst. Immer wenn ich mit meinem Kollegen Tom angeln bin. Tom kennst du auch.
Ja.
Das ist immer lustig.
Ist immer lustig.
Das ist immer lustig. Auch wenn Tom manchmal sehr ernster Typ ist und ich selbst kann auch ernst sein, aber das ist schon immer lustig. Es ist immer lustig, weil immer irgendeine Scheiße passiert und es ist trotzdem einfach geil.
Erzähl mal so eine Scheiße.
Weiß ich nicht. Es sind so also viele, wahrscheinlich so Situationskomiken, die man gar nicht so widerspiegeln kann, aber keine Ahnung, so wenn Tom in seinem Wording so dann so irgendwas raushaut und erzählt, er sagt immer so, es ist alles aus. Es ist alles aus. Und das ist einfach so, da muss ich dann manchmal Tränen lachen, wenn er dann da wieder so sitzt und irgendwie gerade so einen großen Zander pelagisch angeangelt hat vom Boot aus. Und der hat nicht gebissen. Also, ist alles aus hier, wir können nach Hause fahren. Und so. Das ist schon immer besonders geil.
Okay, das nächste Stichwort ist unglaublich.
Unglaublich. Unglaublich war, dass Tom, Willi und ich Ende 2024 die European Pike Masters, also quasi die europäische Hechtmeisterschaft, gewonnen haben. Das war wirklich, wirklich verrückt, weil wir damit niemals gerechnet hatten. Das war das allererste Jahr, dass wir uns mal qualifizieren konnten für das Finale da überhaupt.
Ja.
Also um das ganz kurz zusammenzufassen, das ist ein Hechtangelturnier. Man muss 5 sehr große Hechte in einem Monat fangen. Und dann hat man nochmal 36 Stunden Zeit, wenn man es ins Finale schafft, um in diesen 36 Stunden nochmal 5 sehr große Hechte zu fangen. Und wir haben uns das allererste Mal überhaupt qualifiziert für dieses Finale und haben dann im Finale auch echt alles gegeben. Und es lief alles nach Plan und das war unglaublich, dass das geklappt hat.
Krass, ja, da habt ihr auch wirklich abgeliefert.
Ja, also, das war schon, wirklich geistesgestört.
Das war geistesgestört. Alles aus, da war alles aus. Mhm. Ekelhaft.
Ekelhaft. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ekelhaft. Kumpel, ein alter Kumpel von mir, Chris, der hatte hier auch in dem Teich, wo wir davon geangelt haben, der hat auch immer mal so Rotfedern gefangen, mit Trockenfliege und sowas. Und er hat die dann irgendwann angefangen einzulegen und hat die dann total gerne mit ans Wasser genommen und gegessen. Also diese eingelegten Rotfedern. Und das finde ich nach wie vor total ekelhaft.
Kommt drauf an, wo er so in Wasser sie eingelegt
ja,
hat.
Ja, in so Essig.
In Eigenurin.
Punch und ja, also das war, also das ist echt unfassbar widerlich.
Traurig.
Traurig. Traurig war, kriege ich das noch zusammen? Ja, traurig war ganz eindeutig in der Profiliga Hecht. Man darf da ja noch nicht zu viel von spoilern, aber auf jeden Fall.
Also der Podcast hier kommt so im Sommer 20.
Ja, genau. Die Profiliga wird im Juni ausgestrahlt. Das heißt,
okay, ja, dann darfst du noch nicht zu viel
spoilern. Genau, noch nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall gab es da einen traurigen Moment, weil ich glaube, ich habe da einen richtig großen Fisch verloren. Und vielleicht war dieser Fisch entscheidend. Man weiß es nicht. Also es war, das war tatsächlich ziemlich traurig. Es war auf Ansage auch noch diesen Fisch. Also ich habe zu Bürger war mein Kameramann, habe gesagt, hier muss jetzt eigentlich einer stehen. Mhm. Und wenn, da steht ja auch ein großer. Und dann kriege ich einen Biss auf voller Wurfdistanz und kurz dran, Kopfschlag weg. Ah!
Hat der Doma ja da nicht mitgefischt, das Turnier?
Nee, Sebastian.
Ach ja, stimmt. Profiliga Hecht fischt Sebastian Hecht und Bürger macht Zander, ne?
Genau, Zander und Barsch, ja.
Ja, okay, doch, das passt auch. Hast du eine Bucketlist fürs Angeln? Also so irgendwas, was du noch unbedingt machen willst in der nächsten Zeit?
Keine verschriftlichte, aber so ein paar Ziele sicherlich, die da stehen. Also ganz eindeutig Meterzander, Meter 30 Hecht. Die beiden Missionen sind noch offen. Der Meterzander wird so ein Ding sein, das wird wahrscheinlich irgendwann mal in meinem Leben einfach passieren, ohne dass ich es großartig forciere.
Wie ist dein größter Zander jetzt?
93 Zentimeter.
Geworfen oder gescoped?
Pelagisch gefangen. Ja. Also ja auch. Also meine Zanderangelperspektive ist, was das blinde Fischen anbelangt, ja, ich habe wohl mal ein paar 80er mit Fliege oder auch mit Twitchbaits oder sowas gefangen, aber ich habe noch nie einen 80-plus-Zander gejiggt gefangen, glaube ich. Mhm. Tatsächlich. Also mein ernstzunehmendes Zanderangeln ist nicht wirklich existent.
Okay.
Genau, und beim Hecht Meter 30 ist absoluter Bucketlist-Fisch, arbeite ich sehr lange drauf hin und das wird auch sicherlich passieren. Hoffentlich auch wahrscheinlich
dieses Jahr. Wo hängst du da?
1,28 Meter,
zweimal. Zweimal 1,28
Meter. Zweimal.
Ja. Wahnsinn.
Das genau. Und Bucketlist auch noch. Ich finde so ein paar Fischarten echt cool. Barramundi beispielsweise in Australien. Mhm. Die Dinger, boah, irgendwie diese Bisse und diese Vakuumbisse, die stelle ich mir immer so geil vor. Wenn die, das ist ja wirklich wie ein XXXL-Zander, der da 40 Liter wegschrubbt bei so einem Biss.
Ja, ja.
Und Nilbarsche.
Nilbarsche, auch kranke Fische.
Ne? Richtig kranke Fische, die ja auch jetzt leider immer mehr vom Aussterben bedroht sind, aber also so ein Ding mal fangen, ich glaube, das ist richtig geil. Ne? So ein Biss, Junge, deine Rute scheppert 50 Zentimeter nach unten, das muss geil sein.
Ja, boah, ich habe schon wieder Bock zu angeln. Ich meine, wir haben gerade geangelt, ich habe schon wieder Bock zu angeln jetzt. Ne?
Kann ich nachvollziehen.
Witzig. Was können wir denn dieses Jahr oder nächstes Jahr noch von dir erwarten? Du hast ja gesagt, du stehst beruflich so ein bisschen am Scheidepunkt. Hm.
Ja, also aufgrund dessen, dass ich jetzt ja auf einmal viel mehr Zeit habe, weil mein Studium beendet ist und ich jetzt halt auch keine Jobperspektive habe, die meinen gesamten Lebensalltag ausfüllt. Bisher jedenfalls nicht. Also natürlich Angeln und Social Media, das frisst auch schon einiges an Zeit. Aber ich habe ein paar weitere Projekte für mich geplant. Erstmal, ja, ich nehme jetzt ja auch einen Podcast auf. Mhm. Tatsächlich ist jetzt kein unglaublich krasser Wissenstransfer geplant, aber einfach so ein bisschen lustiger Talk, immer mal wieder mit netten Leuten und auch so ein bisschen Einblicke in meine eigene anglerische Vita. Und ansonsten ist für mich jetzt noch geplant, ich habe ein größeres Projekt in Aussicht, was dann auch schon online sein wird, wo wir, ja, oder wenn dieser Podcast hier online geht. Und zwar möchte ich den Leuten, die an wirklich großen Hechten interessiert sind, die Möglichkeit anbieten, von mir und meinem Wissensstand zu lernen. Ich würde einfach behaupten, dass ich schon einer derjenigen in Europa bin, die wirklich große Hechte mittlerweile verstanden haben. Und möchte da so eine Art Hecht-Coaching anbieten. Mhm. Das ist so ein Thema, was ich halt für mich persönlich gut verbinden kann mit meinem Master of Education. Also irgendwie, genau, mit der Form von Lehrinhalte vermitteln.
Ja.
Und ja, das ist so was ich mir vorstelle. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht auch das Thunder-Coaching von Sebastian Hähne. Ich möchte das ganz ähnlich aufziehen grundsätzlich, dass man einfach mit Leuten so einem wirklich einen echten 1-zu-1-Coaching verschiedene Hausgewässer knackt und auch diesen generellen Code knackt, richtig große Hechte zu fangen. Also Metafische oder auch halt noch viel größere Exemplare wirklich gezielt. Und wie das halt funktioniert.
Das klingt spannend. Und wer von irgendeiner von euch Pennern schreibt jetzt hier irgendwas in die Kommentare, dass ich ein Coaching bei ihm buchen soll. Weil der Running Gag ist ja bei mir tatsächlich, der sich durch mein ganzes Angelleben zieht, dass ich keine Metafische fange. Das ist ja immer so irgendwo 98 ist das Schluss. Sowohl beim Zander als auch beim Hecht. Ja. Muss man ja auch sagen. Den Meterzander habe ich auch noch nicht, aber auch schon, ich glaube, 96.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Tier, aber bei Hecht 98, da ist noch Luft nach oben, ja.
Ja, ja, mal sehen, wir fahren jetzt, wenn wir es aufnehmen, in drei Wochen fahren wir zum zweiten Mal zum Bannern.
Das wird dann ja wohl mal passieren.
Die Folge habt ihr ja auch schon gehört, selbst da hat es nicht geklappt. Mal schauen. Also vielleicht muss ich dann Coaching bei dir buchen. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Gar nicht mal so. Achso, vielleicht noch eine weitere Zukunftsperspektive.
Ja.
Nochmal aufzeigen von mir. Sicherlich wird es auch den einen oder anderen geben, der Interesse an einem Angeltag mit mir zusammen hat. Also eine Form von Guidings werde ich auch anbieten. Ist sogar ganz egal, auch ob ihr Bellyboot angeln lernen wollt, ob ihr eine Ufertour machen wollt oder ob ihr auch Bootsangeln machen wollt. Bestehen auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich werde nicht allzu viele Tage da im Jahr von frei machen, aber ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, mit ein paar Leuten von euch zusammen angeln zu gehen.
Und ja.
Genau, wer da Interesse dran hat, der kann mir auch gerne einfach mal eine Insta-DM oder sowas schreiben, weil da werde ich das halt auch noch bei uns auf Social Media verkünden und ein Announcement machen und so weiter und so fort, aber da wird es auch Möglichkeiten geben, da irgendwie mal zusammen einen Angeltag zu verbringen, weil ich kriege da schon auch regelmäßige Nachfragen und vielleicht ist ja da der ein oder andere dabei, der da drauf mal Bock hat.
Cool.
Genau.
Let's go. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, deine Mama zu grüßen oder irgendwas. Ansonsten machen wir den Sack gleich zu.
Ja, meine Mom grüße ich natürlich ganz herzlich. Treuer Begleiter und Hartz-Fishing OG Fan Nummer 1.
Sehr gut, sehr gut. Support von den Eltern.
Na klar, das ist ganz wichtig. Und ja, ansonsten, ich grüße Tom und Steffen und natürlich Willi als meine anglerischen Kumpels. Und ja, ich möchte mich auch noch bei euch, bei den Jungs von Dicht am Fisch bedanken, dass wir hier so einen coolen Podcast aufnehmen
können. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Also das ist super Folge geworden.
Ja, richtig geil. Ich freue mich auch auf Resonanz darüber. Also haut unbedingt was in die Kommentare.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, wir hatten einen coolen Angeltag, wir hatten jetzt auch eine coole Podcast-Folge.
Ja,
und
super. Ja,
es war ein richtig gelungener Tag.
Das denke ich auch.
Bei allerbestem Wetter, ein bisschen braun sind wir geworden oder rot, je nachdem.
Ja, mega, ich hoffe, ja, ich habe mich wieder nicht eingecremt. Naja, Max, vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Ja, Leute, das war's. Das war ein Einblick in algorithmusbasiertes Arbeiten in der Angelbranche. Einblicke hinter die Kulissen von vielen, vielen Angeltagen, von vielen Ideen, viel Fleiß und viel Energie, die in den letzten Jahren bewusst in Reichweite investiert wurde, um sich damit eine Community aufzubauen, sein Schaffen zu monetarisieren und am Ende Fuß zu fassen in der Branche, in der man mit Leidenschaft seit seiner Kindheit unterwegs ist. Ich find's super, wie ehrlich und reflektiert Max mit mir über seine Projekte gesprochen hat und ich bin fasziniert, mit wie viel Disziplin Max und auch natürlich Willi an seiner Seite an ihrer Social-Media-Karriere gefeilt haben. Immer ganz, ganz slightly an der Kante zu nervig oder drüber, aber immer authentisch. Und eine Sache kann man Max nicht absprechen. Angeln kann er. Und vor allem große Hechte. Und das scheinbar auch ohne Live-Technik und ohne Bellyboot, wenn es drauf ankommt vom Ufer. Ich finde, Max ist auch wieder ein gutes Beispiel, warum Kooperationen, Sponsorings oder Produktplatzierungen für Content-Creator oder Influencer erstens wichtig sind und zweitens das System halt auch genau so funktioniert. Max nutzt ganz einfach seine Reichweite, um Produkte von Firmen genau dort zu platzieren, wo sie ankommen sollen. In der relevanten Zielgruppe nämlich. Das lässt sich Max aber auch andere natürlich bezahlen, um so dann ihre Projekte überhaupt realisieren zu können. Hier geht es ja nicht darum, nur Fahrtkosten zu einem Dreh zu refinanzieren, sondern am Ende auch darum, dass man seine Miete zahlen kann und nicht nur Nudeln mit Ketchup den ganzen Tag isst. Der Bums ist nämlich halt auch extrem viel Arbeit und das kostet extrem viel Zeit. Ich glaube, ich werde mir demnächst mal einen größeren Angel-YouTuber hier in den Podcast einladen und mal drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet,
auch angeln zu gehen für Content. Ich glaube, mit Bürger habe ich mal drüber gesprochen, man ist dann ja am Wasser und man muss dann halt auch fangen. Und wir sind alle Angler, wir wissen auch, dass wir halt, wenn wir ehrlich sind, nicht jedes Mal fangen, wenn wir unterwegs sind. Und meistens ist es so, dass man nichts fängt, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, Maxi und Yoshi haben mal beiläufig in irgendeiner Episode von ihrem Podcast oder irgendwo anders mal darüber gesprochen, wie schwierig das grundsätzlich ist und was das an Aufwand und Zeit und natürlich am Ende auch Geld bedeutet. Aber ich glaube, das dröseln wir hier mal in einer der nächsten Episoden auf. Am Ende muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, welche Deals und Kooperationen er oder sie eingehen möchte oder auch eingehen kann. Man muss dann ja auch liefern, wenn man eine Firma mit im Boot hat. Ich persönlich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, hier einen Podcast für euch irgendwie Unterhosen oder Energydrinks zu empfehlen, ohne mir dabei komplett bescheuert vorzukommen. Ich muss damit aber halt auch nicht mein Geld verdienen und das ist, glaube ich, nochmal wieder was anderes. Aber wenn am Ende eine Kooperation dazu führen kann, dass ich Vorteile durch diesen Podcast erwirtschaften kann, die dann vielleicht dazu führen, mehr Regelmäßigkeit hier reinzukriegen oder weitere Reisen oder wie auch immer finanzieren kann, dann würde ich auch darüber nachdenken. Das muss dann aber auch zu 100% matchen mit meinen Idealen und mit meinen Vorstellungen und so weiter und so fort. Und dazu bin ich auch zu lange hauptberuflich im Marketing unterwegs, als dass ich mich hier hinsetzen werde und euch irgendwelche Marketingtexte mit irgendwelcher Scheiße vorzulesen. Das funktioniert natürlich nicht. Es gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere Angelbrand, mit der ich zusammenarbeiten würde. Es gibt aber auch die ein oder andere Angelbrand, mit der ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten werde. In erster Linie mache ich das hier ja, weil ich Bock drauf habe und euch einen geilen Podcast liefern will. Und den will ich nicht kaputt machen mit irgendwelchen schrägen Kooperationen. Solltet ihr also verantwortlich für eine dieser Marken sein, könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten und wir können uns darüber unterhalten, ob wir auf irgendeine Art und Weise zueinander finden. Apropos Scheiße und Marketing, ihr solltet unbedingt bei uns im Dicht am Fisch Shop vorbeigucken. Wir haben ein paar neue Shirts, Hoodies und Sweater im Programm und außerdem ist unsere Zanderroute, die Z1, gerade wieder lieferbar. Die Z2, die Bootsroute quasi, die kleine Schwester, die ein bisschen leichter ist, ist aktuell ausverkauft, aber die Z1, die ultimativ geilste Zanderroute zum Angeln vom Ufer, ist gerade lieferbar. Also schlagt dazu, deckt euch nochmal ein für diesen Winter. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen guten Start ins neue Jahr und viele, viele dicke Fische. Ganz wichtig, abonniert uns bei Spotify, hinterlasst einen Kommentar, checkt unseren YouTube-Kanal und abonniert auch diesen YouTube-Kanal unbedingt. Und wenn ihr mehr von mir persönlich sehen und erfahren wollt, folgt mir auf Instagram, internet-8000. Da seht ihr vielleicht auch so ein paar News zum Podcast, die ihr an anderer Stelle später erfahren würdet. Also, Leute, haut rein, passt schön auf euch auf. Wir hören uns im Laufe des Jahres.